Einen schönen guten Abend zu einer etwas verspäteten Folge vom Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Wir hatten gerade ein bisschen, was hatten wir? Kabelbrand, alles kaputt. Und deswegen sind wir deutlich später als sonst. Haben zwei Möglichkeiten, wir ziehen jetzt alles hektisch durch, machen wir aber nicht. Sondern machen jetzt einfach das, was wir hinkriegen und das nächste Mal. Und dann müssen wir einfach direkt nach meinem Urlaub wieder aufzeichnen, wenn die Schotten mich nochmal rauslassen.
Ach, nach Schottland geht's.
Ja, ich fliege zum Glück nur einmal, aber ich beabsichtige trotzdem zurückzukommen.
Aber da musst du doch zweimal fliegen.
Nee. Schwimme.
Okay.
Nee, wir fahren mit dem Zug. Wir fahren zurück mit dem Zug.
Also hin mit dem Flieger und zurück mit dem Zug?
Genau, das ist der Plan.
Echt?
Ja. Irre. Aber ist doch schön. Ein
bisschen frivol.
Frivol findest du das? Wie so ein Frivol. Also fallen mir jetzt viele Adjektive ein. Tollkühn.
Emsig.
Aber nicht frivol. Erzähl mal. Also wie geht's dir denn?
Ja, gut. Ich hatte mal wieder eine Erkältung, die seitdem ich Kinder habe, also schon ein paar Jahre, taucht sowas gehäuft auf. Mhm. Das Blöde ist, dass diese Erkältung, also diese spezielle Form von der sogenannten gemeinen Kindererkältung, ja, die hält sich besonders hartnäckig. Also ich habe da immer so 2 bis 3 Wochen was von. Und das.
Geh mal ein Stückchen weiter weg vom Mikrofon, bevor du mich jetzt hier noch über den Äther ansteckst, glaube ich. Das wäre nicht schlecht. Wir hatten auch schon mehrfach geplant aufzunehmen und dann kamen diverse Erkrankungen auf beiden Seiten, die dazu geführt haben, dass wir es immer wieder verschieben mussten. Deswegen entschuldigt bitte, dass es jetzt lange dauert. Wir haben so viele Themen, wir müssen jetzt öfter aufnehmen, ob wir wollen oder nicht. Also du schaffst es ja trotzdem noch irgendwie so lange Strecken zu fahren. Die Erkältungspausen nutzt du dann sehr effektiv.
Genau, die sind dann zum Glück, also die Erkältung war erst nach meinen Touren, nach den Brevets, die ich zuletzt gefahren bin, und das war ein ganz gutes Timing, zum Glück.
War ein gutes Timing der Krankheit. Ja. Das ist auch direkt unser erstes Thema und da habe ich sogar, wieso kann ich denn jetzt hier keine Kapitelmarken mehr setzen, das ist alles im Eimer. Wenn ihr wüsstet, was wir hier schon alles kaputt gemacht haben. Unglaublich. Und da habe ich auch diverse Fragen erhalten, die du beantworten sollst, die du mir vom Vorfeld schon beantwortet hast und sehr kurz dann auch dementsprechend, also konntest du eigentlich nicht mehr, also du konntest die Erwartungshaltung nicht erfüllen. Sagen wir, wie es ist, muss so gesagt sein. Und zwar bist du Ende Mai an 600er gefahren.
Mhm, genau.
Da kam dann von Menschen aus meinem näheren Umfeld, mit denen ich täglich treffe, und für diese Treffen bekommen wir gemeinsam am Ende des Monats etwas Geld, man nennt es Arbeitskollegen im weitesten Sinne, tauchten mehrere Fragen auf, was auch im Zusammenhang damit steht, von etwas, was ich später erzählen werde. Fueling war bei uns ein großes Thema. Also erzähl ein bisschen was über den 600er und unter besondere Berücksichtigung des Themas Ernährung und Getränkeversorgung mit isotonischen Getränken.
Oh Mann, ja. Man erwartet jetzt hier mega Erklärung, aber.
Nö, einfach wie es war.
Der 600er, da war halt am, wann war das?
31. Mai.
31. Mai, genau. Und es ging morgens um 9, wenn ich mich richtig erinnere, los. Und also es waren nicht besonders viele Leute, was wahrscheinlich auch an der Länge der Distanz lag. So, weiß nicht, 40, 50 Personen, die da am Start standen. Und es ging erstmal Richtung Westen. Also die Strecke war von Dorsten bis irgendwo hinter Paderborn, hinter Höxter sogar noch. Und dann wieder zurück. Und da fand sich dann so eine Gruppe von circa 10 Personen, die dann auch ziemlich konsequent den Rückenwind ausgenutzt haben. Und recht schnell halt Richtung Osten. Und ich habe mich da eingereiht. Was echt nicht einfach war, weil diese Strecke führte zwar am Anfang ziemlich lange an Landstraßen entlang, also da konnte man auch gut Gas geben, aber dann verzweigte sich das halt immer wieder auf so Feldwege und jeder kennt das ja, wie das so ist, da gibt's dann tausende von Kurven und in den Kurven, natürlich nur in den Kurven, nicht an Sand oder Schotter. Und ja, aber irgendwie hat man es trotzdem geschafft, so einen 31er Schnitt zu haben. Und dann, ja, die Zeit verging wie im Flug. Und nach 115 Kilometern dann die erste Pause. Und es war schon interessant, weil einer, an so einem Typ, der fuhr die ganze Zeit vorne. Also der war wirklich bis zu dieser ersten Pause vorne und hat da Windschutz gewährt, wenn man so sagen will. Und der war, mir war schon ein bisschen körperlich angeschlagen, also sah auf jeden Fall so aus. Und
aber wenn du 600 Kilometer fahren möchtest, warum zum Henker haust du in den ersten, im ersten Sechstel so rein, dass du dann so kaputt, dass du, also das ist ja, ich will nicht sagen zum Scheitern verurteilt, aber ja, wie soll das gehen?
Ist keine gute Strategie, ne?
Nee. Das ist so sinnvoll. Die falscheste Strategie.
Ich weiß auch nicht, ob er es bis zum Ende gemacht hat dann noch. Also keine Ahnung. Naja, die, also diese Zehnergruppe, die stellte sich dann da auf jeden Fall auf eine längere Pause ein. In dieser, bei der ersten Pause auf längeres Pausieren. So, jetzt habe ich's. Und da, also da war so eine Bäckerei und wo man sich auch reinsetzen konnte und das hat mir alles viel zu lange gedauert. Also ich habe mir dann nur was zu essen geholt.
Hummel im Hintern.
Genau, belichte Brötchen und bin wieder aufs Rad und weiter. Und interessant war auch, obwohl ich dann langsamer alleine weitergefahren bin, ich habe diese Leute alle nie wieder gesehen. Also ich weiß nicht, wie lange die da noch gesessen haben, aber oder in welchem Tempo die dann weitergefahren sind, aber es scheint sich irgendwas gravierend geändert zu haben. Naja. Aber schon interessant, auch mit den Leuten so ein bisschen zu sprechen. Da waren auch ein paar wieder dabei mit Rädern, die man bei so einer Veranstaltung eher nicht erwarten würde. Zum Beispiel einer mit einem Mountainbike, mit einem Stahl-Mountainbike, auch mit richtig fetten Schlappen drauf, ne? Halt so typischen Mountainbike, irgendwas über 2,2 Zoll und ordentlich Profil. Irgendwie ein Rad, was man da nicht so, wie gesagt,
erwartet. Hast du dir in dem Moment gedacht, okay, ist meine Bereifung die richtige für überhaupt für die Strecke oder?
Ja, habe ich irgendwie die Strecke nicht genug überprüft, ob da irgendwelche Sandpassagen noch kommen. Ja, und der hatte auch noch einen Helm auf mit Vollschutz, also so komplett, ne? Also auch unter dem also diese typischen
Vollvisier.
Wie sagt man, die halt Geländemotorräder auch
Full Frame. Full Frame war die Brille. Vollvisier? Nein, kann ich.
Ja, irgendwie Vollvisier, ja. Oder wie nennt man das? Irgendwie so. Ja, so einen Helm hatte der auf und ich habe auch mit dem gequatscht, weil mich das schon interessierte, warum so ein Helm. Und der hatte wohl einen ziemlich heftigen Crash vor einem Jahr und seitdem traut er sich irgendwie noch nicht wieder aufs Rad mit einem normalen Fahrradhelm, was ich auch absolut verstehen kann.
Okay.
Aber ist natürlich schon, so ein Helm hat ja auch ein gewisses Gewicht und dann schlägt sich da auch die Wärme drunter.
Ja, absolut.
Ja. Ich hoffe, er ist durchgekommen, weiß ich auch nicht. Er war dann auch ein bisschen langsamer. Ja. Ja.
Also erste Tanke, erste Verpflegung genommen, weiter ging's.
Genau, was mir dazu noch einfällt, ist, dass man sich so natürlich keine Freunde macht. Also ich bin dann halt allein weiter. Die Leute, die ich da vorher kennengelernt habe, das waren ein paar, wie gesagt, nicht wiedergesehen und dabei blieb es dann auch. Also ich habe immer wieder an den Kontrollen halt andere Fahrer getroffen, aber auch immer nur kurz und dann alleine weiter, ne? Das war schon.
Ja, aber ich glaube, gerade bei den 600ern, da bist du ja schon hier, also bist nicht du, also ich meine nicht dich persönlich, sondern bist du jemand ja, also auch ich, der so sein eigenes Tempo braucht. Und ich finde es dann auch immer schwierig, mit anderen Leuten halt dieses Tempo dann zu teilen, beziehungsweise da muss man schon echt Glück haben, glaube ich.
Ja, dass das genau passt, ne?
Und abgesehen davon bist du ja auch jemand, das werden wir am Ende dieser Geschichte hören, der ja auch nicht diese langen Pausen braucht oder nicht mag, sondern einfach, ja, dann lieber sitzend auf dem Rad die Zeit verbringt.
Ja, ich versuche halt möglichst wenig zu pausieren, ja. Und ja, genau.
An der Spoiler Bäckerei, ist dir an dem Tag gelungen.
Ist mir gelungen, ja, wenn man sich das Ergebnis anschaut, ja. Da kommt schon die erste Bemerkung zu diesem Thema Ernährung auf. Also wie gesagt, beim Bäcker habe ich mir zwei belegte Brotchen geholt, ne? Also so viel schon mal dazu. Eins mit Salami und die Fett-Salami drauf. Das andere mit Gouda. Und ja, also ich greife schon mal ein bisschen vor, also ich esse einfach dann das, was gerade da ist.
Und wenn da so ein Reh über die Straße kommt, dann ist es halt fällig.
Genau. Irgendwie ein Wildunfall.
Ja.
Nee, ist halt typisch sowas, Bäckereien oder Tankstellenfood, ne? Und wobei ich achte dann da schon ein bisschen drauf, Sachen, die leicht verdaulich sind. Also das mit der Salami war auch keine gute Idee. Das hielt dann schon ein bisschen länger vor.
Elektrolytgetränk also, hast du schon ein bisschen genommen?
Ja, genau. Ich hatte, ja, das ist vielleicht noch so eine Spezialität. Ich hatte so Elektrolyttabletten dabei und die habe ich mir immer wieder in die Flaschen geworfen und dann halt nur mit Wasser aufgegossen.
Also so wie Getränkpulver sonst, ne? Also sowas
in die. Ja, genau. Mhm. Ja, die. Sonst hatte ich hatte mir vorher 20 kleine Zipbeutel mit Elektrolytpulver abgepackt. Mhm. Habe ich alle zu Hause gelassen, weil es natürlich mega Gewicht und Aufwand und Volumen, ich wusste nicht, wohin damit.
Ah, okay.
Und habe dann einfach so ein kleines Röllchen mit diesen Tabletten mitgenommen. Macht ja auch irgendwie viel mehr Sinn.
Ja.
Ja, genau. Und dann auf jeden Fall erstmal alleine weiter und dann die Kontrollen einfach nacheinander abgeklappert und irgendwann war ich dann auch schon beim Wendepunkt bei Kilometer 300 irgendwas, Theater der Nacht hieß das, das war irgendwie so ein komisches Nasenhaus, also
Nasenhaus?
Habe ich da kein Foto von hier in Trello eingefügt? Doch, habe ich, das letzte Foto.
Ah, okay.
Wenn du dir das anguckst, ein Haus mit einer Nase. Und
ja,
da war der Wendepunkt.
Ich wüsste nicht, wie ich es besser beschreiben soll als Nasenhaus.
Ja.
Ja.
Theater der Nacht heißt das eigentlich. Ist irgendwie so eine Kultureinrichtung. Mhm. Und da ging es dann wieder zurück. Und
da war es kurz, wie viel Uhr? Also das Bild davor war in der Dämmerung, dann.
Ja, die Bilder sind hier nicht richtig sortiert.
Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du morgens um 9 Uhr losgefahren bist, Nasenhaus nach 300 Kilometer, da wird es dann so früher Abend gewesen sein.
Ja, irgendwie so, genau. Mhm. Und dann wird es auch langsam dunkel und ich hatte ja diesen Sun Dynamo? Nee, das ist ja. Supernova. Sohn.
Supernova ist die Lampe, Sohn ist der Dynamo.
Genau, und dann Supernova Dai Pro, dieses mit Fernlicht, also das Teil ist echt genial. Das einzig Blöde ist die Position vom Fernlichtschalter, da habe ich mir vorher nicht so Gedanken drüber gemacht, weil du benutzt das Fernlicht doch recht oft und ich hatte den Fernlichtschalter ziemlich nah am Vorbau montiert und das war dann immer blöd, weil du dann immer umgreifen musstest, um den Knopf fürs Fernlicht drücken zu können und das war schon ein bisschen umständlich. Das habe ich jetzt habe ich den Fernlichtschalter direkt am rechten Bremsgriff und das ist ziemlich cool. Jetzt kannst du immer mal schnell an und aus. Ist übrigens auch sehr wirkungsvoll, wenn dir ein Auto entgegenkommt mit Fernlicht, dann lässt du einfach das Fernlicht vom Rad an und dann wissen die schon, dass die irgendwas vergessen haben. Also so hell ist das dann doch.
Okay. Sollte ich mal in Betracht ziehen, mir ein Fahrrad mit Dynamo ein Laufrad mit Dynamo zuzulegen.
Ja, also werde ich das Licht ist wirklich genial. Auch das normale Upland-Licht, das ist schon so hell, ne? Und du siehst wirklich alles. Und mit Fernlicht erst recht. Also, und vor allen Dingen dadurch, dass es alles mit Dynamo gekoppelt ist, machst du dir einfach keine Gedanken mehr darüber, ne? Mhm.
Ja, stimmt. Also das ist diese ich mag das ja auch, wenn man so über sich über Sachen keine Gedanken machen muss, ne? Und da so einen Haken hinterzumachen hinter Beleuchtung ist schon was Feines, wenn man da, ja, das Mehrgewicht ist ja nicht so groß, dass man das in Kauf nehmen kann.
Ja, das einzig Komplexe ist dann, wenn du vielleicht auch noch mit dem Dynamo irgendwelche Geräte laden willst tagsüber, also wenn du den Scheinwerfer nicht benutzt, weil dann sagt Supernova, da müsstest du einen Schalter einbauen, damit die Verbindung zum...
Ja, das gebe ich dir. Du bist ja mit dem, wir haben ja schon mehrfach hier gehört, dass du das mit dem Löten völlig problemfrei hinkriegst.
Ja.
Nee, ich glaube, dann würde ich mir lieber eine kleine Powerbank einfach nochmal mitnehmen zusätzlich.
Ja, oder so. Ansonsten muss man einen Schalter einbauen. Ja, genau. Und
dann ging es in die Nacht.
Genau, dann ging es in die Nacht und was mir da noch hängen geblieben ist, ich bin irgendwann an so einem Fluss vorbeigefahren. Warte mal, eigentlich müsste ich die Strecke mir mal auf Strava angucken, aber so schnell finde ich die jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Fluss das war. Irgendwo da bei Höxter. Und ich musste pinkeln, hab angehalten Und auf einmal höre ich so ein Summen. Und dachte mir, oh, das sind aber dicke Insekten hier. Und dann war das eine Drohne, die mich so beobachtete von oben.
What?
Ja, ich bin dann erstmal ein paar hundert Meter weitergefahren und habe jetzt nicht den da irgendwie eine Schau geboten.
Ich versuche es gerade auf der Karte. Höxter war ein Flüsschen.
Ja, genau. Du hast mir gerade die Strecke geschickt, dieser Fluss da. Was ist denn das hier nochmal? Ach,
nein.
Ach, die Leine ist.
Die Leine, die lange, haben sich eine lange Leine erwischt.
Ja, genau. Und an der Leine ging es nämlich dann entlang Richtung Norden bis nach Alfeld und dann ging es wieder Richtung Westen.
Ah, okay, genau. Du bist die Strecke quasi gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Das war mir jetzt nicht.
Ja.
Ah, genau. Okay. Frag mich nicht, warum, ich bin immer davon ausgegangen mit. Aha.
Bad Pyrmont. Ja, jetzt sehe ich die Strecke auch nochmal hier auf Strava und es waren noch erstaunlich viele Höhenmeter.
Ja, 5000.
Über 5000, ja. War schon heavy. Danach war übrigens auch mein Tretlager locker. Da habe ich dann zu Hause festgestellt.
Das gute Chris King.
Nee, ja doch. Also beziehungsweise Tretlager war fest, aber die Kurbel da drin war locker.
Okay.
Die SRAM-Kurbel und ist allerdings recht einfach, die wieder anzuziehen. Da ist ja auf der linken Seite so, ein, so eine Schraube.
Ja.
Ja, genau. Das ging damit recht schnell wieder. Ja, 11.000 Kalorien verbrannt.
Genau, 11.000. Ja, und dann irgendwann nach 26 gefahrenen Stunden und 28 verbrachten Stunden, also im Prinzip 2 Stunden Pause gemacht die ganze Zeit,
ja,
durch die ganze Nacht durch nach Hause gefahren.
Ja, genau. Mit Cola und so immer über Wasser gehalten. Also ich war auch gar nicht müde. Dass ich jetzt irgendwie meinte, mich mal irgendwo hinlegen zu müssen. Aber okay, ich hatte schon so nachts mal so Momente, wo ich mir dachte, boah, jetzt wäre schon geil, so ein Bettchen. Aber ich hatte auch gar nichts mitgenommen zum Schlafen. Also ich hatte, obwohl schon, stimmt gar nicht. Ich hatte Schlafsack hatte ich mit eingepackt, völlig unnötig.
Aber naja, haben ist besser als brauchen.
Ja, genau.
Also Fazit so ein bisschen, losfahren und wird schon.
Ja, genau. Und zum Glück auch Auflieger montiert vorher. Mhm. Weil das hat mir echt im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet, weil sonst hätte ich wahrscheinlich Sitzprobleme gehabt. Aber so durch diese zusätzliche Sitzposition, da das bringt dann doch nochmal irgendwas. Also mal ganz abgesehen davon, dass man die Handgelenke entlastet, das kennt man ja alles schon. Aber auch man sitzt dann auch nochmal anders. Und das ist schon angenehm.
Und das war ja auch dieser Mars-Sattel, den du da ja jetzt hattest, ne?
Genau, diesen Posedler, den Sattel, den habe ich ja geschenkt bekommen.
Ja.
Den hatte ich da und das hat alles ganz gut gepasst, ja. Erst zum Schluss hatte ich dann Schmerzen oder was, egal.
Ja, okay, wenn du jetzt nach 580 Kilometern ein bisschen Aua hast, dann ist schon. Aber für mich ist das jetzt auch immer wieder so ein bisschen, ne, also gar nicht so viel Gedanken machen. Fueling, okay, bei so langen Fahrten, fast 24 Stunden, ist es halt eh so eine Ausdauerleistung. Ich habe gesehen, du bist jetzt hier mit Durchschnittswattwerten von 120 gefahren. Da bewegst du dich ja eh alles im Grundlagenausdauerbereich.
Ja.
Und da kriegst du ja, ne, Durchschnittspuls war 116 und einmal der Maximalpuls 160, wahrscheinlich als die Drohne dich erwischt hat. Ja. Ne, das sind ja alles so ausdauerlange Belastungen, die du ja auch einfach schon, also es ist ja nicht so, dass du das jetzt seit gestern erst machst und dann dich da langsam so hintrainiert hast. Ne?
Ja. Vor allen Dingen auch interessant, ne, diese Pulswerte, die gehen ja immer weiter runter. Ne? Also ja, umso länger die Strecke, umso geringer wird der Puls.
Ja, irgendwann so schläfst du noch ein.
Ja, hier guck mal ab Kilometer, weiß nicht, 400, der geht dann kaum noch über 100 Schläge. Also wie ich mich so überhaupt per Rad
bewegen konnte. Dass du
überhaupt. Also fahr mal Rad und hab dabei einen Puls von unter 100.
Ja, du hast doch geschlafen zwischendurch,
okay,
du das weißt.
Ja, die Geschwindigkeit ging dann natürlich auch runter, aber naja, das verschweigen wir jetzt mal hier.
Ja, aber immerhin 23,5 Schnitt auf 600 Kilometern mit 5000 Höhenmetern auch immer noch.
Ja, ist schon nicht schlecht.
Ja, kannst du stolz drauf sein. Also kann man einfach so sagen.
Ja, das hat echt gut geklappt. Also
das hat gut geklappt.
Da können wir jetzt einfach mal einen Haken hintermachen.
Ja, 600 gemacht. Du bist doch schon mal 600er mit Übernachtung geschlafen, gefahren, ne?
Ja, das war letztes Jahr, genau. Ja. Da habe ich dann so 4 Stunden gepennt irgendwo in Frankreich. Danach ging, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich fand
es jetzt
nicht.
Zuletzt, wie ich es jetzt gemacht habe, ohne Schlaf irgendwie besser.
Ja, wenn du so, wenn du es schaffst, also warum, ja, klar.
Ja.
Also Message Fueling ist, man ist eh so in der Grundlagenausdauer, dass man nichts braucht, außer das. Kommst du mal auf die Idee, dich in ein Restaurant zu setzen oder eine Pizzeria draußen oder so? Oder ist das einfach da bei dir der nicht Wille, aber wie soll man sagen, der Drang klingt auch zu hart, aber der das nicht sitzen bleiben können oder das nicht die Zeit dafür nehmen wollen können oder wie
ja,
immer?
Ja, das, also genau das. Ich will mir dafür irgendwie keine Zeit nehmen. Will das bestellen und warten, bis es fertig ist und dann vielleicht auch noch vor Ort essen. Das dauert mir alles viel zu lange, da habe ich zu viele Hummeln im Arsch.
ja, ich
also
bin
da müsste es mir wirklich schlecht gehen, dass ich mir denke, boah, jetzt musst du mal hier echt pausieren und keine Ahnung, wenn du jetzt total dehydriert bist und so, dann macht das auf jeden Fall Sinn, aber sonst.
Nee, ich kenne das ja von diesem, wie hieß es hier, sag mal schnell, Kenny B, dass mir da am dritten oder vierten Tag irgendwann musste ich mich mal irgendwo reinsetzen und eine Pizza reinpfeifen. Also das war auch so, dass es mir hinterher nicht gut ging. Also ich bin losgefahren, hatte erstmal Schüttelfrost. Aber so mittelfristig war das schon die richtige Entscheidung. Deswegen. Aber ich bin da ja tendenziell auch so, dass ich nicht diese langen Pausen brauche oder mag oder sonst was. Ja, Gratulation, Hut ab. Kann ich nur sagen, also wenn ich groß bin, möchte ich das auch mal können. Alle Fragen beantwortet. Garmin hat noch Probleme gemacht, hast du.
Ja, ne? Genau, wollte ich auch noch sagen. Also der 1040er, der wurde immer langsamer zum Schluss. Und auf den letzten 100 Kilometern, der hat zwar noch die Route angezeigt, aber nur noch als Luftlinie. Also bis zum aktuelle Position bis zum Ziel. Und der hat auch keine Navi-Hinweise mehr gegeben. Das war ja schon ein bisschen skurril. Also dem wurde das scheinbar alles ein bisschen zu viel.
Also der Tipp vielleicht, wenn ihr mal 600 fahren wollt, unterteilt die Strecke vielleicht in 200-300er und macht zwischendurch mal aus oder sonst irgendwas. Hast du so eine Erfahrung schon mal gemacht oder war das jetzt einfach vielleicht einmal Pech?
Ja, ich überlege gerade, ob das, nee, letztes...
Ich kann mich nicht erinnern, dass du da warst.
Da war es, glaube ich, nicht so schlimm. Nee, so habe ich das auch noch nicht erlebt, dass es auch so langsam wurde, also von der Bedienung her, dass wenn du da irgendwie die Seiten wechseln wolltest, das hat ewig gedauert.
Vielleicht war auch dein Hirn langsam.
Ja.
Dass du das einfach nicht mehr so schnell wahrgenommen hast.
Ja, genau.
Also, ohne dir was unterstellen zu wollen.
Ja. Ja, und dann hier, ich hatte ja Kette gewachst.
Ja.
Und nach 300 Kilometern fing die dann an zu quietschen. Und da kann man natürlich dann nicht einfach nachwachsen. Das funktioniert nicht, weil das fliegt sofort weg. Das ist ja einfach flüssig dann noch, das Wachs, das du da drauf träufelst. Und lustigerweise war ich dann gerade an einer Tankstelle, wo auch je ein Brevet-Fahrer stand mit einer gewachsenen Kette und er hatte dasselbe Problem.
Ach.
Und der hat das dann nämlich versucht, immer hier dieses flüssige Kettenwachs nachträufeln.
Ja.
Und das hat einfach bei ihm natürlich nicht funktioniert. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, für solche Fälle gibt es doch auch hier Dingenskirchen, wie heißt das Zeug nochmal? Das kommt vom Modellbau, so ein Öl, ist auch ziemlich teuer, so ein deutscher Hersteller.
Boah, du hast Modellbauöl dabei? Wolltest du noch zwischendurch eine Titanic
bauen? Ja, nee, das gibt's in einer Spezialvariante für Bikes. Y-Fluid heißt das.
Ah, genau. Ja doch, das kenne ich.
Und das hatte ich nämlich dabei, das hat der Baranski, kennst du den? Das ist doch so eine Koryphäe.
Eine Koryphäe, man spricht manchmal von hinter vorgehaltener Hand über ihn.
Ja, der hat ja auch so ein Dingenskirchen, so einen Shop und da verkauft er gewachsene Ketten und so weiter. Und der hat das mal empfohlen, dass man dann einfach mit Y-Fluid auf die Kette gibt. Und
Delbau das ist halt, Berlinski, da gibt's das.
Ja, genau.
Okay, also das ist quasi das Notfallinstrument für die gewachsenen Ketten.
Ja, genau, weil das nämlich alkoholbasiert ist und das verfliegt dann, also nichts mit Öl und so, und die Kette läuft da, wird dann aber dadurch wieder geschmiert.
Okay.
Und ich hab mir dann nur die Frage gestellt, ob ich dann danach wieder einfach die Kette weiter wachsen kann. Das
das muss immer die Koryphäe fragen. Ja, also das ist wieder ein Punkt, wo ich mir sage, da bin ich halt vielleicht dann von dem Wachs doch nicht überzeugt. Also wenn das nach 300 Stunden, 300 okay. Kilometern Nonstop-Nutzung.
Das liegt auch an meiner Kette, weil ich die halt, also ich habe die halt entfettet und dann bin ich da mit Flüssigwachs dran gegangen. Wenn man es richtig machen will, dann muss man die Kette in den Kochtopf packen und dann mit diesen Wachsblöcken, die dann im Kochtopf geschmolzen werden, die Kette behandeln. Das ist natürlich alles ein bisschen aufwendiger, aber dann hält das wesentlich länger. Dann hält das auch weit über 600 Kilometer, aber da habe ich noch keinen Bock drauf gehabt, weil mir das alles ein bisschen zu aufwendig ist.
Und das machst du jetzt als nächstes?
Nee, habe ich nicht vor.
Gut, dann eigentlich finde ich schlecht, also eigentlich hätte ich es gerne, um da von mir zu hören, um zu wissen, ob sich das lohnt, weil wir hatten dich ja auch hier als Testballon quasi in die Weltgeschichte geschickt. Also noch bin ich davon nicht überzeugt.
Bis 300 Kilometer, alles super.
Ja,
aber wenn du da drüber willst, dann musst du.
Aber das ist ja für dich ein Wochenende und für mich ein Monat. Aber jeden Monat das neu machen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Also nee, ist auch kein Monat bei mir. Aber.
Ich habe das sonst an allen anderen Rädern und die fahren normalerweise keine Strecken über 300 Kilometer und das ist echt super. Also von daher, man kann das schon empfehlen.
Ja, für den, aber für Leute, die das möchten. Also die den Aufwand auch möchten.
Die keine verschmierten Beine mehr haben möchten, wenn sie die Kette.
Ach, haben. Meine Beine sind so verschmiert. Also, da kommt es nicht mehr drauf an. Das ist jetzt das kleinste Übel. Ich habe mir übrigens eine schwere Fußverletzung, Beinverletzung, Knieverletzung vom Fußball. Auf Kunstrasen gerutscht. Heieiei. Ich weiß nicht, ob ich damit noch alt werde. Na. Ja, schön. Also, weiter so, sagen wir.
Ja,
hast du dir auch gedacht, aber das hat dann nicht geklappt.
Nee, das hat dann nicht geklappt. Also ich bin vor dem 600er noch 200er, 300er gefahren. Ich wollte halt die ganze Serie. Also den 600er hatte ich dann auch in der Tasche, fehlte nur noch ein 400er.
Aber ist das dann eine richtige Serie, wenn man das nicht in der Reihenfolge macht?
Die Reihenfolge ist egal. Du musst halt einfach nur diese vier Distanzen da abklappern. Okay. Und dann kannst du halt an in den Deutschland Verband von hier ARA Deutschland halt schreiben und dann kriegst du da so eine schicke Medaille gegen eine kleine Schutzgebühr.
Da kriegst du eine Medaille.
Ja.
Dachtest du dir?
Dachte ich mir, ja, genau. Dann hatte ich mich halt in Südhessen für so ein, Südhessen? Auf jeden Fall in Hessen. Für ein Brevet ab Fulda angemeldet, ein 400er. Und zwar eine Woche nach dem 600er. Und das
hättest du mich gefragt, was glaubst du, wäre meine Antwort gewesen?
Go, Willi, go. Keine Ahnung.
Ich hätte wahrscheinlich gesagt, überleg mal, ob das wirklich genug Zeit zwischen diesen zwei Events ist, die du dir da gegeben hast.
Ja, also wie gesagt, mir tat auch nach den 600ern zum Schluss ein bisschen sehr der Arsch weh. Und das habe ich die Tage danach, also ich bin ja dann auch wieder mit dem Rad zur Arbeit, aber immer nur super kurze Distanzen, und das habe ich da dann doch schon immer gut gemerkt, ne? Und deswegen, ich dachte mir, ach komm, bis
das hier wird halt, schon,
das wird schon, und ja, hat leider alles überhaupt nicht geklappt. Also ich musste dann abbrechen nach 360 Kilometer.
Aber das ist jetzt noch die super demütig. Also ich weiß ja, wie leidensfähig du bist. Und dass du wahrscheinlich schon bei Kilometer, also wenn du bei 330 abbrichst, dann hast du dir aber schon mal ab 250 überlegt, dass das heute nicht der Tag ist, an dem du dann zu Ende fahren wirst, oder?
Ja, klar, ich ab Kilometer 200 quasi schon, weil da tat mir der Allerwerteste schon so weh, dass ich wirklich dauernd im Stehen fahren musste. Also ja. Es war super unangenehm. Ich bin quasi 150 Kilometer in Stehen gefahren fast. Es ging einfach gar nicht. Also mir tat so der Hintern weh. Ja. Und dann war ich echt froh, dass, nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, dass das dann irgendwann auch endlich zu Ende war. Und aber das lief alles total unglücklich. Also dieser Brevet, der ging mich von Anfang an auf den Nerven. Also das fing schon damit an, dass man bekam nicht einfach einen GPX-Track, die man dann da einfach auf den Garmin warf und dann nachfuhr. Nein, man musste, man bekam das Roadbook. Also Roadbook, da steht dann halt immer ganz klein hier Süddeutsche Straße nach 300 Metern rechts, dann Feldweg nach 100 Metern links und und dieses Roadbook, was mehrere PDF-Seiten umfasste, musstest du dann nehmen und damit dir selber den GPX-Track bauen. Ja.
Also was soll das denn? Also welche Hürde, warum diese Hürde einziehen? Was ist das denn albernes? Fulda, buh.
Ja, einfach nur, weil es geht, ne? Ich meine, das
man ja, das muss hat der, das hat der Heinz vor 20 Jahren geschrieben, das Roadbook. Das ist doch noch gut.
Ja, ich habe auch mit dem Veranstalter gesprochen und das war auch ein netter Typ und aber schon, ja, ich möchte jetzt auch nicht persönlich werden. Aber,
nee, mach mal nicht.
Aber das ist wirklich so eine, sowas, das hat irgendwie keinen Bock gemacht. Vor allen Dingen, ich war dann auch mit Leuten unterwegs und dann auf einmal sind alle rechts gefahren, ich bin links gefahren und so habe ich dann natürlich auch erst gewundert, aber klar, so, das kommt dann dabei heraus, ne, weil ich halt nicht hundertprozentig diese Roadbook-Strecke getroffen habe. Oder ich habe sie getroffen und die nicht, keine Ahnung.
Ja, das ist auch scheiße. Also das ist komplett unnötig. Also unnötiger. Also man muss es, weißt du, da habe ich wenig Verständnis für, dass man es den Leuten schwieriger macht als nötig, bloß weil frühere andere Sachen nicht möglich waren.
Ja, ja, das kommt halt noch aus der Zeit, als es sowas noch nicht gab, ne, wie ein Fahrradnavi. Ja. Und man möchte doch bitte an dieser Tradition festhalten.
Ja, sollen sie ja, aber dann müssen sie sich auch wundern, wenn man sagt, okay, Privé, Fulda, meiden, nicht persönlich nehmen, aber wenn ihr halt wenn ihr nicht mit der Zeit geht, dann geht ihr mit der Zeit, um diese ganz schlechte Floskel zu benutzen.
Ja, es hat das Ganze auf jeden Fall ziemlich aufwendig gemacht und das war noch ein Privé mit Abendstart, also der Start war jetzt um 20 Uhr. Und dann ging das halt recht schnell in die Nacht rein und ja, ich habe irgendwie bei der ersten Kontrolle habe ich noch so ein paar Heinis, andere Leidensgenossen quasi getroffen und die hatten auch noch netterweise gefragt, ob sie mich mitnehmen sollen, aber ich bin da gerade erst angekommen, als die wieder losfahren wollten und ich musste erst noch in die Tanke rein ein bisschen nachfüllen, genau. Und dann bin ich halt wieder weiter alleine und das Interessante war dadurch, dass durch meine ganz persönliche Streckenplanung war wirklich alles dabei an Untergründen, was man sich vorstellen konnte. Also natürlich super Asphalt, aber auch kleiner Rollsplit und richtige Gravel-Passagen, also Landstraßen mit Tennisball großen Steinen.
Um Gottes Willen. Ja, das braucht ja bei 400 Kilometer. Du bist ja schon mal ein paar Mal 400 gefahren, ne? Aber oder ein paar Mal, also mindestens würde ich jetzt sagen, kann ich mich, wenn man die 600 damit einrechnet, wo du ja auch 400 gefahren bist, also so das vierte, fünfte Mal?
Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Stimmt, ja. Und dann waren da auch wieder Abschnitte dabei. Also es war ja in Bayern schon, ne? Und zu der Zeit war das auch mit dem Hochwasser in Bayern, Gott sei Dank nicht so schlimm in der Gegend. Aber da waren trotzdem dann mehrere Abschnitte dabei, wo die Straßen geflutet waren, ne? Und das ist dann natürlich besonders nachts tricky, weil du siehst dann vor dir quasi nur so einen See und aber auch nicht besonders weit, weil es ist ja dunkel, ne? Und dann wird das immer tiefer, ne? Und du fragst dich die ganze Zeit, hört das auch irgendwann auf? Also geht's irgendwann wieder nach oben aus dem Wasser heraus? Und irgendwann siehst du dann auch nicht mehr, wo die Straße lang geht. Also schon. Also nachts über geflutete Straßen kann ich nicht empfehlen.
Nee, aber das klingt auch gar nicht, als hätte man da ein bisschen Spaß nur.
Ja. Naja, und dann zum Schluss wird's halt, weiß nicht, gegen 4 Uhr wird das ja dann schon wieder hell. Also dass man sieht, dass der Himmel so langsam wieder heller wird. Dann habe ich auch 3 Kreuze gemacht. Das Blöde war dann nur.
Wie bist du nach Hause gekommen? Also zu deinem Auto, das ja dann in Fulda stand.
Ja, das kommt gleich. Also so, okay, sorry. Dann ging es erstmal noch, also die letzte Hälfte des Privé ging dann, so ab Kilometer 200, eigentlich nur Schnellstraßen. Und das hat mich echt super genervt. Also du bist da quasi an so Bundesstraßen entlang gefahren.
Wer weiß, ob du die richtige Route hattest.
Ja, das ist natürlich auch wieder der Punkt, aber da gab es eigentlich oft auch keine großartige Alternative, deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, so morgens um 4, 5, da war das natürlich noch okay, war kein Verkehr, aber als dann, also es war dann Samstagmorgens und dann die ganzen Handwerker und so und dann irgendwann kamen auch die PKWs dazu und dann wurde es richtig voll und du fuhrst auf diesen Schnellstraßen und die knallten damit über 100 so Sachen an dir vorbei. Es, boah, das war echt, also es war echt mega anstrengend. Naja, was wollte ich jetzt so sagen?
Zurück
ja,
zum Auto.
Ich bin mit dem Zug nach Fulda gefahren, von Essen. Also ich war gar nicht mit dem Auto da.
Ah, okay.
Und dann, ja, wieder zurück zum, also den Veranstalter Bescheid gesagt, dass ich hier nicht mehr zum Ziel komme und dann halt direkt von da, wo ich jetzt gerade war, mit dem Rad nach Fulda, das Ganze ein bisschen abgekürzt und ja, dann in Zug und wieder 5 Stunden nach Hause und naja.
Schön im
Zug dann noch gepennt. Ein bisschen über
Im Zug gepennt?
Nee, das geht nicht. Vor allen Dingen, ich habe ja auch so ein Rad, das mir auch irgendwie was wert ist. Und man lehnt das da im Zug an, da wo halt die vorgegebenen Plätze sind und dann kommen da irgendwelche Leute mit ihren fetten E-Bikes rein und knallen das da einfach vor, ne?
Das hat ja bei der Tour nach München auch, da bin ich maßlos aufgeregt.
Ja, und der eine, der hat dann da schön seinen Bremshebel in meinen lackierten Vorbau gehauen. Da ist jetzt ein mega Kratzer drin.
Ach du Scheiße. Der,
solche Sachen dann. Also.
Ja, okay.
Schon. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das erstmal in nächster Zeit nochmal mache mit dem Zug. Das ist schon echt sehr speziell.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also da hätte ich jetzt auch. Ja, vor allen Dingen, wenn du zu diesen Stoßzeiten dann fahren musst, ne? Also ich bin dann mit München, das war jetzt meine letzte Fahrraderfahrung mit dem Zug, da bin ich halt so früh gefahren, dass ich dachte, okay, du gehst dem noch aus dem Weg weitgehend. Aber das ist in der Tat etwas, was man da so ein bisschen mit einberechnen muss oder ja, mit durchaus einen Punkt sein kann. Vor allen Dingen, wenn man dann jetzt sowas doch Exklusiveres hat. Ne? Das kann ich mir nachvollziehen, dass mich das einer ärgert.
Ja, da vielleicht einfach das Rad zweite Wahl, das zweite Wahlrad mitnehmen.
Keine Ahnung. Ja, aber möchte man ja auch nicht. Man hat ja nicht ein gutes Rad, damit man mit dem schlechteren fährt.
Ja, das Gute hat man natürlich eventuell auch so eingestellt, dass es sich besonders gut für längere Distanzen eignet.
Eben.
Und für den 400er hatte ich auch keinen Auflieger montiert, sehe ich gerade auf den Fotos, weil ich mir dachte, ach, für 400 brauchst du das nicht. Aber es wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen, weil dann hätte ich das Ganze vielleicht doch zu Ende fahren können. Naja,
man lernt nie aus. Aber weißt du jetzt beim nächsten Mal, 400, selbst auch beim 400er brauchst du einen Auflieger. Und dann ist alles gut.
Ja, genau, ja. So viel
jetzt. Abhaken. Was ist der nächste lange?
Also eigentlich wollte ich ja noch The Hills Have Bikes fahren. Das habe ich aber abgesagt.
Was wolltest du noch fahren?
Also es gibt ja so einen Horrorfilm. Der heißt The Hills Have Ice.
Ich kenne ihn nicht.
Ja, ich habe den auch nie gesehen, aber der ist halt relativ populär, ist auch irgendwie schon, ich glaube, der ist aus den 90ern oder so. Mhm. Naja, und dann haben sich jetzt die Leute, die auch Race of Ones in Netherlands organisieren, die haben sich jetzt, letztes Jahr irgendwann überlegt, wir könnten doch so eine Veranstaltung organisieren, die dann heißt The Hills Have Bikes. Und die startet halt an diesem Café wieder, wo meistens diese Rennen von, wo auch mal Race Once in Netherlands startet, das ist in Amarogen in the Netherlands. Mhm. Und da gibt's ja dieses Café de Prolog. Und die Route führt eigentlich zu 90% durch Deutschland. Also die geht so einmal hier so ums Ruhrgebiet rum und dann Sauerland und von Sauerland nach Köln und dann von Köln wieder nach Amarogen. Und da wollte ich eigentlich mitfahren. Also ist so ein Mehrtages-Event. Dann hatte ich mich auch angemeldet und habe ich dann aber abgesagt, weil nach dem 600er habe ich mir das irgendwie nicht mehr zugetraut mit den Sitzproblemen. Naja. Und jetzt, egal.
Wie viele Kilometer? Also ich habe was gefunden. The Hills Have Eyes, Hügel der blutigen Augen.
Das ist der deutsche Titel.
Das ist der deutsche Titel.
Ja, wie immer, super selbst ausgedachte Übersetzung.
Ja. Aber wer weiß, wir kennen den Film ja nicht. Vielleicht passt der ja total gut.
Ja.
Wir glauben es nicht, aber wir möchten es auch nicht ausschließen. Adventure Bike Racing, The Hills Have Bikes, hatte ich vorher noch nichts von gehört. Aber das ist ja auch dann etwas, aber wohl das Emblem kenne ich schon mal irgendwie. Aber das ist ja dann auch etwas, was man, also es ist Gravel-Strecke, was man ja durchaus auch den GPX-File dann hinterher mal so fahren kann. 26. Juli bis 2. August.
Ja, genau. Ja, naja, was ich mir jetzt noch vorgenommen habe, ist eventuell nächsten Samstag nochmal ein 600er. Da startet nämlich wieder einer ab, auch in, aus den Niederlanden, Bökelo, das, so heißt der Ort, und mal gucken, ob ich die mitfahre. Ansonsten wollte ich noch ein paar Orbits fahren, also mit einem Gravelbike. Ja.
Naja, ist ja nicht so, dass das jetzt die letzte Sendung des Jahres ist. Wir werden ja noch ein paar dann bis dahin hinkriegen. Ja, aber es klingt alles ganz vorzüglich. Also damit hätten wir sozusagen deinen Blog an, wie soll man sagen, was Herausragendes gefahren wurde, sozusagen schon mal drin.
Geradelt.
Abgeradelt, genau, abgeradelt. Dann mache ich mal so ein paar Sachen, die ich geradelt bin, und dann können wir zu einem Technikteil noch kommen. Oder was Bestandteil dessen war. Entschuldigung, ich muss mal kurz husten. So, das soll es aber gewesen sein mit dem Husten, glaube ich. Ja, ich habe auch ein paar Sachen gemacht, aber nicht so spektakulär natürlich wie du. Das muss man ganz klar sagen. Obwohl, teilweise auch schon spektakulär. Also, bin noch...
Du warst in den Ardennen.
Ardennen, genau. Ardennen gefahren. Was sehr spektakulär war, weil ich mit zwei Arbeitskollegen gefahren bin und einer war vorher das erste Mal 90 Kilometer gefahren.
Oh.
Ich hoffe, ich habe das nicht schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal thematisiert habe. Ich glaube nicht. Wenn doch, unterbreche ich sofort.
Du hast mir das privat mal erzählt.
Ja. Lüttich-Bastogne-Lüttich haben wir besucht. Also das Profirennen noch. Also da sieht man schon, wie lange das her ist. Und der Kollege hat es wirklich geschafft, sich von 90 Kilometer, die er vorher als längste Strecke jemals gefahren ist, hat er gesagt, na, dann mache ich mit. Und dann sind wir dann zu Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren, von Köln aus. Und hat dann mal eben von 90 Kilometern seine Tageshöchstleistung auf 186 hochgeschraubt, was ich schon beachtenswert finde.
Das ist eine Steigerung um 100%.
Ja, bei Temperaturen um die 5 Grad sind wir gefahren.
Ist auch hart.
Geregnet hat es nicht, also wir haben keinen Regen abbekommen, aber unter den Bedingungen zu fahren, also wir sind zu einem Platz gefahren, wo wir uns so ein, ich glaube, ich schätze mal eine Dreiviertelstunde, haben wir das Rennen angeguckt, gewartet, dann sind die vorbeigefahren, dann sind wir rum. Und sind dann aber nur in Anführungszeichen nach Aachen zurück. Das hat uns auch gereicht mit 8,5 Stunden Fahrzeit dann und 2000 Höhenmetern. Das Lustige ist, dass der Kollege dann, ich weiß gar nicht wie lange, ich würde schätzen 4 bis 6 Wochen später, ein 300er gefahren ist.
Ach echt? Hat aber Blut geleckt.
Ja, ziemlich Blut geleckt. Also ich bin gespannt auch wieder, wo das endet, also streckenmäßig. Vielleicht schickst du ihm mal den Check von deinem 600er, das könnte interessant werden. Aber was ich da, worauf ich eigentlich nur mit dieser ganz kleinen Anekdote hin möchte, ist, wenn ihr sowas macht, ich hatte meinen Surly gerade nicht zur Verfügung, ich weiß schon gar nicht mehr warum, und bin mit meinem normalen Rennrad gefahren, also mit dem Richie. Und wenn ihr sowas da macht, dann guckt doch mal vorher ein bisschen genauer hin, was für eine Übersetzung ihr hattet, weil 2000 Höhenmeter, wenn man nicht der allerleichteste Fahrer ist, mit einer 34,28 als kleinste Übersetzung, ist dann halt auch unnötig. Also dann vielleicht doch nochmal eine andere Kassette montieren.
28 hinten ist dann echt wenig.
Ja, das war ziemlich dumm. Deswegen bin ich auf die Berge überhaupt nicht hochgekommen und dachte mir so, boah, so schlecht, bist du so schlecht. Und dann habe ich erst zu Hause gemerkt, dass es eine 11,28 war.
Also Trittfrequenz von 40 oder was?
Boah, also ungefähr wahrscheinlich. Aber das hat mir dann schon so ein bisschen Kraft geraubt, um es mal ganz, ganz vorsichtig zu sagen. Und ja, dann aber auch Pausen mit einmal im Restaurant essen, einmal in einem Bäckereien sitzen. Also da war bei uns jetzt der Unterschied zwischen gefahrener Zeit und Standzeit schon deutlich höher. Also die Pausen waren länger als deine Pausen. Aber wir haben ja auch dann auf das Rennen ausgeharrt. Und kann ich jedem empfehlen, der also irgendwie die Möglichkeit hat, so innerhalb einer Distanz von vielleicht 200 Kilometer 100 hin, 100 zurück oder so etwas, so ein Rennen mal anzuschauen. Das war schon schön. Wir konnten auf der Strecke selber entgegen des Verkehrs, also entgegen der Fahrtrichtung, ein Stück fahren. Haben die uns so mehr oder weniger, die haben weggeguckt, als wir da vorbeigefahren sind, absichtlich. Und ja, war sehr schön und beeindruckend zugleich. Also wie
habt ihr das Rennen dann erlebt? Also ihr wart da an einer Stelle und habt euch die Profis dann angeguckt.
Okay. Genau, wir haben an einer Stelle gewartet und bis wenn alle durch waren, also das war jetzt auch 2 Minuten oder ach, nee, also die fahren ja an dir vorbei und dann ist aus eigentlich, ne? Also es hat noch relativ lange gedauert, bis dann noch so Nachzügler kamen und dann kamen wieder welche und wieder welche und wieder welche. Wir hatten uns bewusst an einen Platz, der quasi kurz vor einer Berg, also ne, Lüttich, was da in Lüttich besteht, ist ja so wie so ein Sägezahn Muster und wir haben uns bewusst an einer Stelle hingestellt, wo es dann quasi eine Bergaufstück war. Ne, dass sie nicht mit 60 an uns vorbei brettern, sondern vielleicht nur mit 30 oder nicht mit 40, sondern mit 20. Aber man konnte auch einzelne Fahrer erkennen. Aber das ist jetzt nicht wie ein Fußballspiel, wo du 90 Minuten aufs Spielfeld guckst und die Leute da rumrennen siehst. Ne? Also das muss einem schon bewusst und klar sein. Ja, also macht das. Also ne, es ist ein Monument. Also es ist eines der größten Radrennen, die es gibt. Und abseits von irgendwelchen Grand Touren oder Etappenrennen. Und das kann man sich schon mal angucken.
Weißt du noch, wer das gewonnen hatte?
Boah, war das nicht Pogacar? Also, ich bin nicht sicher. Also,
ist jetzt auch nicht so wichtig.
Lüttich, ja, doch, klar, ist wichtig. Lüttich, Bastogne, Lüttich, 2024. Lustig war doch, dass wir dann in Aachen, wir sind dann nach Aachen zurückgefahren. Wieso finde ich es denn jetzt nicht? Ergebnis. Wir sind nach Aachen zurückgefahren, ja, Pogacar hat gewonnen. Genau.
Ah, okay.
Mit einem 35 Kilometer Solo. Dann hat man im Zug auch also Kölner getroffen, die das Gleiche gemacht haben, wie wir, die morgens mit dem Fahrrad hingefahren sind, dann auch an anderen Stellen gestanden haben und dann auch über Aachen zurück. Also wir haben uns nicht den kompletten Rückweg gegeben. Hm. Was auch völlig okay war. Also ich hätte auch nicht mehr viel Lust gehabt, dann noch zu fahren nach 8,5 Stunden und den einigen
Kilometern. Die Temperaturen.
Ja, bei den Temperaturen, genau. Du hast ja auch, also ich hatte richtig große Satteltasche dabei, weil du hast ja auch so viel anzuziehen morgens und dann abends, nachmittags wieder ausziehen, weil du stehst in der Sonne da rum, aber willst auch nicht frieren und so. Das war wirklich, also mit dem Zeug hätte ich auch 2 Tage unterwegs sein können.
Ja, das ganze Geraffel.
Ja. Das war die eine Sache, die ich gefahren bin. Dann bin ich einmal so aus familiären Gründen so ein fast 300er, also 280 gefahren. Und da möchte ich an der Stelle dann vielleicht das eine Thema nach oben ziehen, dass wir bekommen haben ein Paket von, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Precious Fuel würde ich es nennen. Precision Fuel?
Precision Fuel.
Precision Fuel würde ich es auch nennen, ja.
Mhm.
Da haben wir uns mit Nutrition-Zeugs vollgestopft. Und das habe ich nämlich bei dem 280er, der für meine Verhältnisse relativ zügig dann auch war, ausprobiert. Und ja, vielleicht kurz ein bisschen was zu denen, die ich habe nicht rausgefunden, woher die kommen. Weißt du das? Auch nicht, ne? Irgendwas US, glaube ich. US-lastiges. Aber Ships from Germany, also es ist jetzt nicht irgendwie, also ich habe da immer ein bisschen sonst Probleme, wenn die Sachen so um die Welt geschippt werden. Was bei denen so ein bisschen auch der Ansatz ist, dass sie sehr darauf gehen, dass der Körper unterschiedlich schwitzt und unterschiedliche Bedürfnisse dementsprechend hat. Man kann sogar bei denen so einen Schwitztest machen, also wo dann irgendwie so der Schweiß gemessen wird, also nicht nur die Menge, sondern auch die Zusammensetzung und dementsprechend dann die Zusammensetzung der Getränke eine Empfehlung ausgesprochen wird für. Ja, und die haben uns freundlicherweise ein Paket mal geschickt und das durften wir ausprobieren. Und also ich kann dazu, also was ich mal vielleicht, was die positivsten Sachen daran, also Entschuldigung, das mit dem Schwitzen noch, also da gibt es sogar in Deutschland ein Zentrum, also in Frankfurt war das, glaube ich.
Ja, die haben so mehrere Testcenter, ne?
Ja, genau. Und du kannst dann in Frankfurt, da setzt du dich irgendwie hin, eine Dreiviertelstunde, sprichst mit denen und dann wissen die danach, was Sache ist. Fand ich ein bisschen skurril, aber warum? Also es scheint zu wirken. Das sind jetzt Leute, die machen das schon ein paar Jahre. Also ich glaube, das war irgendwie 2010, 2011, 12, so 2011.
2011, ja.
Wo die angefangen haben. Wie gut so etwas wirkt, also wir können jetzt natürlich keine wissenschaftlichen Aussagen dazu treffen, sondern nur bezüglich dessen, ja, also wie wir es empfunden haben oder gefühlt haben. Und ich muss sagen, ich fand es vom Geschmack her, weiß ich nicht, wie du es empfunden hast, aber ich fand es vom Geschmack her immer dezent. Also nicht, ich probiere gerade einen anderen Anbieter aus und da finde ich, da sagt mir das im Moment nicht so zu, weil es sehr honig, süß, so klebrig, auch eher in die Richtung geht. Das fand ich da insbesondere auch bei dem Getränk ganz angenehm, dass das nicht so dominant im Geschmack ist. Also
ja, das stimmt schon. Also all die ganzen Sachen, ne? Diese Gels und auch diese komischen Klötze.
Die fand ich super. Das habe ich noch nie probiert vorher von irgendwem. Also von irgendeinem Anbieter. Du hattest, glaube ich, von Powerbomber diese Gummibärchen, ne?
Ja, die sind auch geil. Aber ja, okay, die schmecken natürlich dann nach Cola oder was auch immer man da gerade hat. Und diese, die haben, ja, was ist das für ein Geschmack? Ist auf jeden Fall so unterschwellig irgendwie.
Ja, das ist nicht so, sie nennen sich Chews und ich glaube, ich hatte einen Mint und Zitrone, aber Mint, Zitrone und Original, das schmeckt so nach so einem Gummizeugs irgendwie, aber das klingt jetzt komisch. So leicht zitrönig auch. Und die fand ich super. Also das habe ich auch noch nie ausprobiert. Und das ist halt mal etwas anderes, als so das dritte Gel sich dann reinzupfeifen bei so einer Fahrt.
Ja, genau.
Das war für mich eine extrem positive Überraschung. Und genau, dann gibt's halt so die typischen Gels. Also diese Chews gibt's auch so in Großpackungen. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn man sich so 15 von den Dingern reinpfeift. Ob man dann irgendwann dieser sehr überdrüssig wird. Aber genau, dann gab's noch Gels mit Koffein, ohne Koffein, die dann so 30 Gramm Carbos drin hat pro Serving, einmal mit und einmal ohne Koffein. Und dann gibt's noch so 90 Gramm Gels, die dann so, die fand ich ganz gut, weil die konntest du aufmachen, konntest dir so ein halbes Gel reinstopfen und hast es dann wieder in die Trikottasche getan und konntest eine Stunde später dann die nächsten 45 Gramm hier reinpfeifen. Kannte ich vorher auch nicht. Die schmecken so ein bisschen mandelig, fand ich. Das fand ich so. Also ich fand diese ganzen Geschmäcker immer so ein ganz kleines bisschen anders als wie üblich. Und nicht ganz so dominant. Also wie hast du es eben genannt? Dominant oder nicht ganz so stark oder so mild oder das?
Ja, genau. Also der Geschmack, der kommt halt, wenn man es negativ sagen will, nicht so richtig durch. Aber ich glaube, es ist Absicht.
Ja, genau. Es wird, an irgendeiner Stelle habe ich auf der Website dann auch gelesen, dass das halt besonders, dass man des Geschmacks nicht, ich habe es jetzt frei übersetzt, überdrüssig wird. Und genau das fand ich auch, war der Fall. Und auch beim Getränkepulver, dass es dann auch in unterschiedlichen Versionen gibt, also mit noch Sodiumzusatz und ohne und nur Elektrolyte. Und da wird dann auch empfohlen, wie man das mischt, also mit jenen Mischungsverhältnissen, je nach seinem Schweiß und so weiter. Ich habe mir jetzt nur, da gibt's auch so ein, man kann sich da kostenfrei einen Plan erstellen, also wenn man einen Wettkampf hat, wie viel man zu sich nehmen soll und wann. Da habe ich jetzt mal so, ich gebe Vollgas für 160 Kilometer und brauche 6,5 Stunden. Ich glaube, die Menge an Gel kriege ich nicht in mich rein. Das muss man wahrscheinlich auch trainieren. Also so 3 Gels pro Stunde ist für mich nicht machbar. Also dann werde ich auch den Cavendish oft in der Kurve machen. Und aber ich finde das so als Anleitung oder als dem, was man ausprobieren kann und ausprobieren soll, finde ich das ganz eine gute Handreichung. Handreichung ist ein schönes Wort, oder, dafür? Ja, ich glaube schon.
Ja, es gibt mal so eine gute Einschätzung.
Ja, also und ich habe das, wie gesagt, bei dem 280er habe ich bewusst gesagt, so, du pfeifst jetzt hier mal so ein Gel pro Stunde, dann einmal die Chews, dann einmal nochmal so eine etwas gesättigtere Lösung in der Flasche. Und das hat für mich zumindest dazu geführt, dass ich keine Krämpfe hatte und dass ich besser durchgekommen bin, als ich es sonst von mir gewohnt bin. Ich habe auch zwischendurch nochmal, das sagen sie übrigens auch bewusst, dass man zwischendurch auch, wenn man, wie soll man sagen, nicht wenn man möchte, aber dass es durchaus empfehlenswert ist, zwischendurch einfach mal dann was Richtiges zu essen oder was Normales zu essen. Und das wird von denen sogar so empfohlen und geben dann Tipps, was man machen kann oder was man essen sollte. Und also, dass man nicht nur sagt, dass das hier ist das allein Seligmachende, was wir hier verkaufen, sondern dass es einfach ja so eine Zusammensetzung oder von ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren ist. Und das finde ich auch ich finde das ganz gut, dass das so gehandhabt wird. Also wenn ihr es mal ausprobieren wollt, hier gibt es auch so ein Probierpaket irgendwie, das entsprach dann dem, was wir bekommen haben, auch und das hat für mich ganz gut funktioniert. Und kann man durchaus mal schauen. Ich gucke hier gerade, die Tour, die ich gemacht habe, waren 12,5 Stunden für 290 Kilometer. Und die bin ich ganz gut durchgekommen. Und so. Entschuldigung. Und das vorwiegend oder fast ausschließlich mit, ich glaube, ich habe jetzt noch 2 Käsebrote, die ich mir zwischendurch gegönnt habe, aber ansonsten eigentlich nur mit dem Zeugs, mit dem Nutrition und ja, gut funktioniert.
Schön. Und ist das so auch als Getränkepulver verwendet, oder?
Genau, ich habe das Getränkepulver davon verwendet. Ich habe wirklich nichts anderes dann genommen, im Sinne von jetzt noch keine Bars oder Riegel oder sonst etwas, zwei Brote noch und sonst sich darauf verlassen. Und das hat für mich gut funktioniert. Auch weil, wie du es eben beschrieben hast, es nicht so dominant im Geschmack ist, wenn man nicht dieses, also ich mag das noch nicht so, wenn man so nach dem dritten, vierten Gel sich das nächste reinzwingen muss. Das Gefühl hatte ich da irgendwie nicht so, weil das, ja, das nicht überdrüssig wird.
Genau, man, wenn man das wirklich nur isst und dieser Geschmack ist so intensiv, man hat auch schnell mal dann genug davon.
Ja, also und dann kann es halt sein, dass man es einfach nimmt, weil man oder konsumiert, weil man es muss. Das ist auch okay dann, ne? Also das kann ich auch nachvollziehen, aber so ein, also wenn es auch anders geht und von der Wirkung her die gleiche ist, dann ist das natürlich deutlich schöner. Also ich werde das definitiv, bei mir wird das für so Wettkämpfe, also ich habe ja jetzt im August nochmal was, da würde ich definitiv, ich weiß es noch nicht so 100%, ich muss die anderen Sachen nochmal ausprobieren. Ich habe jetzt auch was anderes mal ausprobiert noch, wie gesagt, habe ich gerade, die ein paar interessante Sachen haben, aber mittelfristig kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für so die besonderen Tage und die Wettkämpfe und so das Go-To-Zeugs bei mir wird, weil das dafür, ich habe noch nichts geschmacklich und von dem, wie es für mich funktioniert, Besseres gefunden. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen vom Geschmack her. Ich habe heute nochmal so extra bewusst vor der Sendung reinprobiert in das Getränkepulver, mir ein kleines, so ein Glas, nur um es nochmal, um meine Erinnerung aufzufrischen, ob es wirklich so war, wie ich es erinnere, und es war es wirklich so. Mhm. Ja, also danke, dass wir es ausprobieren durften, und wenn ihr Fragen dazu habt, auch immer gerne. Ich glaube, die werden, ein Profiteam wird auch von denen ausgestattet. Und was ich auch gelesen habe, was ich ganz interessant fand, also die legen halt besonderen Wert auf diese Schweißgeschichte. Die haben auch so Feuerwehrmänner und Soldaten und so. Also das mit dem Soldaten finde ich jetzt ein bisschen kurios, aber Feuerwehrmänner und die Leute, die in Hitze arbeiten, werden von denen sozusagen beraten und ausgestattet. Fand ich auch nochmal einen interessanten Gedanken, dass man also das wirklich so als ganzheitlich betrachtet. Jupp. Also ich setze hier die Links rein, wenn ihr euch das genauer anschauen möchtet, wo, wer, wie, was und so, dann könnt ihr das noch nachvollziehen, was es da gibt. Was haben wir denn noch? Warte mal, ich verliere mich hier gerade in meinen Links. Genau, erzähl doch mal, du hast eben den Tacho angesprochen, den 1040, der Ärger gemacht hat, und dann hast du natürlich, wie es deine Art ist, gesagt, das kann nicht so bleiben, das müssen wir ändern.
Ja, ich habe mir einfach gedacht, warum nicht mal was Neues probieren, und dann kam auch gerade dieser Karoo 3 raus von Hammerhead, und dann habe ich mir den bestellt, und für den 400er, den ich dann abbrechen musste, da hatte ich auch den Karoo im Einsatz gehabt. Und ja, einfach mal das erste Mal damit gefahren und dann direkt so eine Strecke. Aber das hat eigentlich, oder war es das erste Mal? Ja, vorher nur so ein paar kleine Runden. Naja, auf jeden Fall die erste längere Distanz damit. Und das hat aber eigentlich ganz gut geklappt. Aber ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass ich ihn dann doch nicht behalten habe.
Er ist wieder nach eBay gewandert.
Ja, der ist schon wieder außerhalb meiner Reichweite.
ich hatte ja auch mal einen Karoo, ich glaube den zweiten oder so etwas, damals über den Arbeitgeber mal für einen Test bekommen.
Ja, ich hatte auch mal einen, das war der erste, und also wenn man jetzt die Unterschiede sieht, da hat sich schon einiges getan. Mhm. Also allein das Display ist wirklich super hell und crisp, und auch die Akkulaufzeit, die war ja früher total für den Popo, da erinnere ich mich nur gut dran, der hat nämlich für eine Stunde Navi hat der irgendwie 12% Akku verbraucht.
Also das war früher eine Stunde 12%.
Ja, genau. Das war bei den Karoo 1. Und jetzt der Dreier, der macht das halt viel besser. Also der, was hatte ich mir aufgeschrieben? Der hält 19 Stunden navigieren. Und
ja, also das reicht ja für einen Otto-Normalverbraucher.
Ja, ja, das für die meisten Sachen reicht es. Und das Dingen hat auch so, wie gesagt, ganz gut geklappt. Aber wie gesagt, ich konnte mich dann doch nicht so mit anfreunden, weil der Hauptgrund war halt, ich bin jetzt mittlerweile ziemlich in diesen Garmin-Kosmos eingebunden.
Das habe ich mir auch gedacht, weil du hattest ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch die Garmin-Uhr gekauft. Ja, da dachte ich so, genau. Was soll denn die Nummer jetzt mit dem Kajou? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ja, außer wenn man dich kennt und deine Neugierde, dann kann man es ein bisschen nachvollziehen.
Ja, und ich dachte mir halt, über Umwege kriegst du das Ding vielleicht doch eingebunden, weil es gibt ja auch so Webseiten, die dann automatisch den Karo synken mit Garmin Connect. Mhm. Also dass die Routen dann da landen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Namen, das war irgendwie so Tahiti, irgendwie so ein ganz komischer Name.
Ja, das hab ich auch schon mal ausprobiert.
Ja, hat aber nicht funktioniert. Das klappte überhaupt nicht. Da kam einfach nichts an in Garmin Connect. Und obwohl ich da ein kostenpflichtiges Abo noch abgeschlossen hatte. Und hat mich dann, ja, war nicht viel, aber so ein paar Euro halt. Und dann habe ich mich nochmal daran erinnert, dass es ja für iPhone diese OneGap App gibt. Mhm. Und die synkt ja in diverse Richtungen. Also und da ging das dann nämlich auch, dass Hammerhead Aktivitäten halt zu Garmin gesynkt werden. Also die sind da tatsächlich gelandet, aber leider auch nicht zufällig. Leider auch nicht zuverlässig.
Zuverlässig. Nur zufällig. Sagen.
Ja, zufällig war es dann tatsächlich, weil mal hat es geklappt und mal nicht. Und ja, wie gesagt, man konnte sich nicht drauf verlassen. Und
ja, das treibt einen in Wahnsinn.
Ja, das war alles dann doch ziemlich unangenehm. Und vielleicht noch so ein weiterer Nachteil. Das ist alles so ein bisschen jetzt sehr spezifisch. Aber wie gesagt, ich habe den beim 400er verwendet und dieser Karoo, der hat ja so ein, der gibt ja auch so Piepslaute von sich. Mhm. Und zwar enorm laut. Also das kann man auch durchaus.
Wie eine Klingel fast haben, wie eine Klingel im Tacho.
Ja, ja, also das Ding ist wirklich mega laut. Also da ist der Garmin gar nichts gegen, also der 1040er. Tagsüber durchaus angenehm, es sei denn, es ist jetzt Nacht und du bist irgendwo in einem kleinen Dorf. Und in Hessen ist das auch so üblich. Nachts ist die Beleuchtung in diesen Dörfern, Straßenbeleuchtung, komplett aus. Du fährst also in irgendein Dorf, es ist komplett dunkel. Und die Leute pennen auch über Licht aus. Das war irgendwie morgens um eins, ne? Und dann legt der Karoo los, weil er mir irgendwie sagen will, in 100 Metern halt links. Und das war so laut, ne? Und da gab es halt durchaus die Situation, ich konnte nicht sofort links fahren, weil da war kein Weg. Mhm. Da war nur, da musste man echt dreimal hingucken, um den Weg zu sehen, weil das so ein komischer Trampelpfad war, wieder halt so eine Gravel-Passage. Und dann musste ich halt erstmal stehen bleiben und das Ding piepte die ganze Zeit und dann ging da schon die Fensterrollladen hoch.
Ach Quatsch, ne? Echt?
Weil das Ding so laut war, ja.
Wie so ein Müllwagenbus, der da rückwärts fährt, dann haben die auch so ein Piepgeräusch.
Ja, ähnlich laut. Also nicht ganz so laut natürlich, aber es war schon richtig laut. Also nachts fällt das natürlich alles noch viel mehr auf. Und ich habe mich dann auch ganz schnell von Acker gemacht und das war mir alles ein bisschen sehr unangenehm. Und ja, also wie gesagt, schön so ein lautes Piepen, aber für einige spezielle Fälle dann doch eher unangenehm. Was allerdings toll ist, ist das mit dem Points of Interest, also die Einbindung von Points of Interest. Also wenn man da eine geplante Strecke auf den Karoo lädt, dann kann man die ja Import und Export zwischen Karoo und Komoot, das funktioniert alles super. Also man kann die Strecke auf Komoot planen und dann lädt man die zu Hammerhead rüber und das ist dann wieder so eine eigene Webseite. Und auf Hammerhead kann man die dann nochmal nachbearbeiten und da kann man dann nämlich Points of Interest einfügen. Mhm. Und das ist natürlich besonders interessant, wenn du so ein Brevet fährst, dann sind natürlich die Points of Interest irgendwie Verpflegungsstellen oder Kontrollen. Und der Karoo, der macht es dann tatsächlich so, dass er dir immer anzeigt, wie weit ist die nächste Kontrolle entfernt und du kannst sie auch auf der Karte dann sehen und ja, das kannte ich so gar nicht von Garmin. Und
geht das von Garmin nicht oder kennen wir das noch nicht?
Ja, das ist mir dann nämlich nachher aufgefallen, dass das mit dem Garmin auch geht. Aber es ist leider ein bisschen sehr kompliziert. Also ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Weg gibt, das mit dem Garmin zu lösen. Ich habe jetzt den Weg über, wie heißt diese Windows-Anwendung nochmal? Basecamp, also Garmin Basecamp. Das musst du halt, gibt es auch für Mac, musst das halt installieren und dann den Garmin da verbinden. Und wenn du da die Strecke in Basecamp öffnest, dann kannst du da auch Points of Interest platzieren. Und dann gibt's auch eigene Datenfelder für den Garmin, die dir dann immer die Entfernung anzeigen zum nächsten Points of Interest. Mhm. Also mit anderen Worten, es geht auch mit dem Garmin.
Also wenn eine Hörerin oder ein Hörer eine einfachere Lösung für dieses Problem hat, beim Garmin als Basecamp installieren und dann da die Karte also vom Komoot planen, runterladen, in Basecamp öffnen, dort nochmal bearbeiten, um dann es nach Garmin Connect zu schieben. Also wenn jemand eine einfache Lösung dafür hat, gerne melden.
Ja.
Ich glaube, ihr macht den alten Mann sehr glücklich, weil er kann es dann dem Christian sagen, genau. Wie es geht.
Ja, naja. Genau, und
also das ja. Ging für mich so nach dem Motto, wenn man nicht so sehr im Garmin-Kosmos verwurzelt ist wie du, und ja. Ich ja auch zugegebenermaßen ein wenig, dann kann das durchaus ein Produkt sein, was eine Alternative zum Wahoo ist, aber nicht zum Garmin, auf wenn man im Kosmos ist.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht noch so eine neue SRAM Red Schaltung hat, ne? Da lässt sich ja dieses dieser Karo auch super einbinden, so dass man mit den zusätzlichen Buttons an
den kriegst du ja auch automatisch dazu, oder?
War das nicht ja, so? Stimmt. Wenn du die ganze Gruppe kaufst, ist so ein Karo dabei.
Und dann ist er eh. Dann bist du eh von
schon. Ja, das ist dann schon ziemlich cool. Ja.
Aber wenn ihr eine, wenn ihr eine geht, dann kommt ja ein neuer.
Bin ich was? Ach so, ja genau. Wie gesagt, bei den 600er hatte ich ja so ein paar Problemchen mit den 1040er, ne? Und jetzt vor ein paar Tagen oder ist vielleicht auch schon eine Woche her, ich weiß es gar nicht mehr genau, hat ja Garmin den 1050er angekündigt. Und dann
ja, dann musste ja.
Habe ich einfach so bei dem Fahrradhändler meiner Wahl einfach mal so ein bisschen naiv eine Bestellung platziert, obwohl da stand Lieferzeit, keine Ahnung, 2 bis 3 Wochen. Aber dann ergab es sich, dass schon 2 Tage später die Benachrichtigung kam, dass das Paket unterwegs ist. Habe ich mich selber ein bisschen gewundert, weil jetzt ist die Lieferzeit auch schon wieder hochgesprungen auf irgendwie 4 bis 7 Wochen oder sowas.
Ich habe ja, jetzt die Kapitelmarke genannt im Test Garmin 1050, aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben, denn so ein genaues Bild hast, kannst du ja noch nicht haben, abgesehen davon, dass du ein Bild davon hast, wie gut Bilder dargestellt werden auf dem Gerät.
Ja, genau. Und diese, also das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, der mich am 1040er ein bisschen gestört hat. Also okay, 1040er hat den Vorteil, dass super lange Akkulaufzeit, da sind ja wirklich 2 Tage locker drin. Mhm. Das ist jetzt bei dem nicht mehr so. Dafür hat der 1050er aber, also so 30 Stunden schafft er auch, wenn man jetzt nur GPS aktiviert hat oder nicht irgendwie noch GlossNAS oder sowas, dann schafft er auch 30 und, aber dafür ist das Display halt super scharf und gut erkennbar. Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal viel besser, weil da hatte ich nämlich echt so ab und zu Probleme beim 1040er zu erkennen, wo musst du jetzt hier eigentlich lang, vor allen Dingen, wenn es mal ein bisschen stressiger wurde, irgendwo in der Stadt und tausende von Möglichkeiten, wo man abfahren könnte und die Linie war dann auch, also die Route, der du folgen sollst, die war dann auch oft nicht so gut zu erkennen und das ist jetzt hier bei den 1050er schon um einiges besser, also das erkennst du wesentlich besser. Ich glaube, da haben die auch so ein bisschen was an dem Kartenmaterial gemacht, dass der Kontrast einfach besser ist. Es gibt jetzt auch eine Schaltfläche, die es beim 1040er nicht gab, die heißt nämlich hoher Kontrast in den Karteneinstellungen. Okay. Und klar, beim 1040er gab es auch schon Karten mit hohem Kontrast, aber das ist nicht dasselbe wie jetzt hier beim 1050er diese Einstellung hoher Kontrast, also es ist nochmal deutlich besser. Von daher, das Display ist auf jeden Fall schon mal ein super Argument für einen selber, sich so ein Gerät zuzulegen und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere kleinere Sachen, also es ist jetzt nichts groundbreaking, aber es
also die Klingel wurde ja wirklich über die Maßen an vielen Stellen gelobt, also ist, bin ich noch nicht sicher, ob das für mich jetzt ein Argument wäre.
Ja, das Blöde ist ja halt auch immer, du musst dann, wenn du jetzt klingeln willst, du musst ja erst einmal das Display antippen und dann die Taste finden für die Klingel. Ne?
Und ansonsten ist ja, was in der
Software... schön laut und hört sich auch gut an.
Und ansonsten ist ja vieles, was in der Software versteckt ist, ne? Also diese Warnmeldung für bestimmte Stellen, also jetzt nicht zwingend der Hund, der von rechts kommt, aber irgendwie so ne, Problemstellen, das ist, es wird ja, das wird ja auch an die 1040, 48, 45 weitergegeben. Ja. Alles, was diese Group Ride, eine Funktion, die ich fantastisch finde, aber die glaube ich, kaum jemand nutzt. Zumindest habe ich es einmal versucht, mit jemandem zu nutzen. Aber dieser jemand hat das ja komplett ignoriert. Ich will nicht wissen, sagen wer.
Stimmt. Das hat aber nicht irgendwie, das hat irgendwie nicht mehr geklappt, weil du den
Group-Wide. Ja, weil du es ignoriert hast.
Nein, du hast das irgendwie Tage vorher. Ich glaube, der Link, der ist einfach abgelaufen, weil du das ja schon.
Sagen wir so, wir haben uns nicht ausreichend damit beschäftigt, dass es funktionieren konnte.
Ja.
Und,
Das haben sie auf jeden Fall nochmal ordentlich aufgebohrt, jetzt diese Group-Wide-Funktion. Aber wie du schon sagtest, gibt es jetzt auch für einen 1040er.
Genau, und es nutzen halt auch noch viel zu wenige. Also ich finde das auch schade, weil ich würde es gerne öfter benutzen.
Ist ja eh interessant, wie die diesen 1050er jetzt platzieren in ihrem Produktsortiment. Also der 1040, der ist jetzt nicht einfach abgelöst, der wird ja weiterhin angeboten.
Ja, das finde ich auch interessant. Also da werde ich mal gucken, ob man bei Garmin noch jemanden mal sprechen kann bei der Eurobike, weil also vor allen Dingen, dass man ihn dann 1050 nennt. Ne? Also wer hätte man das jetzt irgendwie so 950 aufgrund der schlechteren Akkulaufzeit, aber dem besseren Display genannt. Also, ne, dass der quasi der Nachfolger des 1040 sein soll, das finde ich so kurios irgendwie.
Ja, scheinbar reicht denen das an neuen überarbeiteten Funktionen, um das so abzuheben.
Du bist aber erstmal glücklich, oder?
Ja, also zum Beispiel diese Gefahrenmeldung, die jetzt, die es halt wie gesagt auch bei den 1040er gibt, also habe ich schon ein paar Mal getestet und ich bin heute auch an einer Stelle vorbeigekommen, da hat einer eine Warnung platziert.
Ach.
Das war auf einem Radweg und dann stand da Vorsicht, Tier in der Nähe. Und dann wird dir halt angezeigt, wie viele Meter das noch entfernt ist. Und
dann saß da der Maikäfer.
Nee, ich weiß nur, das ist eine Stelle, wo normalerweise, also es ist ziemlich in der Nähe von der Ruhr, also vom Fluss, und nur, das sind eigentlich immer viele Kanada-Gänse. Wahrscheinlich wollte da einfach nur mal jemand diese Funktion testen.
Ja, da
mal
so eine Warnung man wahrscheinlich passiert. Noch.
Ja, und dann, als ich dann da vorbei war, da hat mich dann der Garmin gefragt, ob das Tier noch da wäre. Und da habe ich halt auf Nein geklickt und
keine Ahnung. Jetzt hast du dem seine schöne Fehlermeldung kaputt gemacht.
Ja, ich weiß nicht, ob das schon reicht, wenn einer da vorbeikommt und das verneint, dass dann diese Meldung verschwindet. Aber ja, wahrscheinlich ist sie jetzt nicht mehr lange da.
Na, mal gucken.
Ja, und dann habe ich mir jetzt noch, das Teil hatte ich schon mal, diese Fernbedienung für die Garmin Edge. Die gibt es ja schon ewig. Mhm. Also ich glaube, die gibt es seit dem Garmin Edge 1000. Gibt es so eine Fernbedienung und die hatte ich schon mal, wie gesagt, und jetzt habe ich mir die wieder bestellt, weil die kann man dann nämlich mit der Klingel von den 1050er verbinden, sodass man immer mit dieser Fernbedienung dann klingeln kann.
Ich habe auch schon mehrfach überlegt, ob ich mir die mal zulegen soll, einfach wegen des Seitenwechsels. Also das finde ich darüber so sehr bequem.
Ja, das geht dann natürlich auch.
Aber wenn du sie schon mal hattest und sie verkauft hast, war der Nutzen für dich vorher nicht groß genug?
Ja, ist auch schon ewig her. Also das war wahrscheinlich auch so zu Zeiten von den Garmin Edge 1000.
Mhm.
Und wahrscheinlich wusste ich auch nicht, wohin damit, weil das ist dann nach wie vor immer noch ein bisschen blöd. Das ist halt so eine fette Scheibe, quasi wie so ein AirTag von Apple. Mhm. Und die musst du ja irgendwo platzieren. Da ist zwar so eine Halterung dabei, aber die Halterung macht das ganze Ding nochmal größer und dann sind da nur so Gummistraps dabei und damit musst du das irgendwo am Lenker platzieren, wo du es auch immer schneller reißt.
Kriegst du das nicht, du hast doch die AXS-Gruppe, ne? Kriegt man die nicht auch mit dem Garmin irgendwie gekoppelt?
Nee, die alte nicht.
Ah, okay, das wäre sonst die Lösung, ne?
Ja, 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 klar.
Ja, da muss eine neue Gruppe her.
Nee, das ist zu teuer. Nee, die fährt ja auch nur gut.
Ja, aber wenn du jetzt damit die Lösung dafür das Problem hast, das ist ja auch super. Also ich weiß zwar auch nicht genau, wo ich so eine Fernbedienung hinmachen würde. Ist bis jetzt auch das, was mich davon am meisten abhält. Aber weil die ist ja schon so groß wie sonst diese Halterung von den Garmins auch, ne? Oder?
Ja, so ungefähr. Also wie so ein AirTag halt, wie gesagt. Ja, okay. Ne?
Wüsste ich jetzt auch nicht so direkt, wo ich das denn machen sollte, dass man sie gut erreicht, wenn man es braucht und dann immer noch sie trotzdem nicht nervt irgendwie.
Ja. Mal gucken.
Aber wir sind gespannt. Also beim nächsten Mal nochmal ausführlicher gerne, wie er sich so jetzt in den nächsten Wochen dann gemacht hat und wie glücklich du bist. Und vor allen Dingen, wenn du jetzt den 600er fährst, ob es dann auch wieder Probleme gibt bei der langen Strecke, dass er langsamer wird oder sowas. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die nötige Information, die uns noch fehlt.
Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, der hat ja jetzt nicht einfach nur so einen Pieper, sondern da kommen ja richtig verschiedene Töne raus und sogar noch Sprachausgabe. Also das ist ja nochmal auch noch so ein...
Ja, ich weiß nicht, ob ich da den Effekt hätte, dass ich dann nachts durch die hessischen Dörfer fahre und mich das ich unangenehm finde, den anderen gegenüber.
Ach, ich finde es eigentlich ganz gut, weil da hast du jemanden zum Reden.
Ach so. Wie heißt die nochmal beim...
Alleine unterwegs.
Wie heißt die nochmal beim Milk? Ja, aber warum kann man die nicht direkt mit Siri verbinden? Also das ist da, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so schwierig ist, dass das ich, eher, dass das so Sachen sind, die noch zurückgehalten werden, damit man in den nächsten Ausbaustufen noch was hat, oder?
Vielleicht.
Ja,
ich habe das auf jeden Fall mal getestet mit diesen ausgesprochenen Navigationshinweisen und also im städtischen Umfeld eher unangenehm, weil wenn du dann da irgendwo an einer Ampel stehst, noch mit anderen Radfahrern und dein Fahrrad fängt auf einmal an zu sprechen, das weckt verstörende Blicke von neben dir.
Das glaube ich gerne, Ja, aber schön, ich bin gespannt, wie das sich entwickelt. Ich muss sagen, ein bisschen reizt es mich auch, aber ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt, was ich für einen 840er, der zwar noch relativ neu ist, aber ja dann doch gebraucht ist, bekommen würde und ob sich dann ob ich die Differenz aufbringen möchte. Ein bisschen, weiß ich nicht so genau.
Ich bin erst mal gespannt, was ich für den 1040er kriege.
Ja. Also wenn mir jemand einen 840er abkaufen möchte, kann sich gerne melden, vernünftiger Preis, dann kann man drüber nachdenken. Aber so ist mein Anreiz noch nicht groß genug, das zu machen. Ich bin gespannt, vielleicht erzählst du beim nächsten Mal so viel Gutes dann auch noch, dass ich da nicht mehr Nein sagen kann. Oder jetzt bei der Eurobike sehe ich das Ding und denke mir, oh wow, möchte ich haben.
Das Display ist wirklich toll. Das ist so für mich der Hauptgrund. Vielleicht nochmal so zum Schluss. Mhm. Weil das fand ich dann doch immer ein bisschen sparsam, mein 1040.
Ja, ich weiß nicht, ob mir das ausreicht. Also das Display. Da bin ich noch nicht ganz sicher.
Ja.
Aber es ist ja auch viel größer. Es ist nicht nur schärfer, sondern auch größer als beim 840.
Ist es das? Nee, ist glaube ich genauso groß.
Nee, 840 habe ich, nicht 1040.
Ach so, 840, ja. Das stimmt.
Da ist ein Stück. Ja. Habe ich gesehen, wollte ich haben, ging bei mir so bei der Cycling World. Das ist so darauf, um jetzt hier mal den Bogen zu spannen. Und habe mich mit dem sehr netten Mitarbeiter von, weißt du, wie man es ausspricht? 4III? 4III? Ich weiß es nicht genau, muss ich nochmal fragen.
Hoffentlich nur 4I.
4I, vielleicht auch das. Unterhalten und die sind, nachdem jetzt auch Stages, wie sagt man, die Segel gestrichen hat oder vom Markt sind oder ja, leider Gottes Insolvenz an. Ich weiß nicht, sie mussten die Insolvenz anmelden, also kann man da noch kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Stages ist jedenfalls im Moment nicht, ich glaube, da kann man gerade gar nicht kaufen. Und sind 4i, ich nenne sie jetzt einfach 4i, die Anbieter für Powermeter nach Rüstung an bestehenden Kurbeln. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Man hat sich unterhalten da lange und wir haben dann gesagt, oh, das finde ich ganz interessant, mal gucken. Und dann hat man mir angeboten, okay, wir können dir mal ein Ding dran machen. Und da habe ich gesagt, ja, sehr gerne, super gerne, weil mich das interessiert hat. Ich hatte das auch schon länger mal ins Auge gefasst, was mich bis dato immer so ein bisschen abgeschreckt hat oder was ich nicht gut fand, dass man den Kurbelarm nimmt, schickt ihn denen zu und dort wird das dann, wird der Powermeter dort draufgesetzt, also wird, wie soll man sagen, also ne, wird die Kurbel zum Powermeter gemacht und dann kriegst du es zurückgeschickt. Was mich allerdings immer abgeschreckt hat, das weiß ich auch gar nicht, ob das der Wahrheit entsprach, aber ich weiß, dass man es früher mal in die USA schicken musste. Das kann aber auch sehr, sehr lange her sein. Und dann dachte ich, boah, hast du einen Kurbelarm, den schickst du einmal um die Welt und dann wieder wird sie wieder zurückgeschickt und so, weiß nicht. Also ich hatte da jetzt keine Sorge oder Angst, aber nachhaltig fand ich das auch irgendwie nicht so richtig und irgendwie fühlte sich das für mich nicht gut an. Weißt du, wie ich das, also das klingt komisch, aber irgendwie fand ich das komisch. Und dann sprach ich mit der freundlichen Mitarbeiter und der meinte dann, und dann habe ich das auch so erwähnt und habe gesagt, na, das ist so ein bisschen was, nee, das machen wir in Holland. Ich so, ach, in Holland, Niederlands. Ja, dann ist das ja kein weniger großes Problem. Naja, und wie gesagt, dann wurde mir angeboten, ja, wir machen dir eins dran. Und das haben wir dann gemacht. Und das ist jetzt schon etwas her, aber ich bin im Moment in einem Trainingsplan, den ich auch vorwiegend vorwiegend auf der Rolle fahre, weil da kann ich das noch besser umsetzen, weil ich noch nicht so geübt bin. Aber so ein paar erste Eindrücke oder von der ganzen Experience kann ich schon geben und das möchte ich auch sehr gerne, weil ich fand es beeindruckend, also oder Ja, doch. Also du baust wirklich deinen Kurbelarm um. Es gibt auf der Seite von 4i so eine 4i, den sag ich jetzt, gibt es so eine Anleitung dazu, was du vorher ausmessen musst. Also du kannst es A nicht mit jeder Kurbel machen. Ja, es gibt zum Beispiel die GAX, war das jetzt in meinem Fall, die GAX 600 geht es nicht, weil der Kurbelarm da so gewölbt ist. Bei der 800 geht es. Die hatte ich mir eh lustigerweise kurz vorher angeschafft. Das traf sich ganz gut. Und ja, du kannst, du baust deine Kurbel, du misst an deinem, es gibt so eine Schablone und dann musst du ausmessen, ob zwischen Kurbelarm und Kettenstrebe genug Platz ist. Und das war es bei mir bei weitem. Weil es kommt halt so ein Bauteil, ich würde sagen, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Streichholz?
So Streichholzschachtel groß, ein bisschen schmaler, und man kannte früher ja auch diese Dinger, die man als Kadenzsensor an den Kurbelarm geschraubt hat oder mit so Strips. So in der Größe ungefähr ist das Ganze nur. Aber man will ja trotzdem, die Aufbauhöhe sind, glaube ich, 5 mm oder so, die will man ja dann trotzdem. Die muss man ja am Platz haben. Und deswegen ist es aber ganz gut mit der Schablone gemacht. Die druckst du aus und hältst dann hin. Wird auch gesagt, du kannst auch einfach so ein 8er-Imbus dazwischen halten. Und wenn der 8er-Imbus reinpasst, dann ist genug Platz. Und das muss man halt in einem bestimmten Bereich des Kurbelarms machen. Weil dieses Ding sitzt natürlich nicht direkt an der Pedalachse oder auch nicht genau in der Mitte. Oder nicht genau an der Welle, sondern so in der Mitte. Und ja, alles ausgemessen und dachte, huch, das passt schön, dann machen wir das. Dann kriegst du so ein, wie ein Return-Label zugeschickt, packst das Ding ein, nimmst den, in meinem Fall den linken Kurbelarm ab, das geht ja auch bei Shimano relativ zügig und einfach, und dann schickst du deinen Kurbelarm dahin, machst ihn noch sauber, wenn du nett und freundlich bist, und denkst dann so, na, mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt steht hier ein Rad mit nur einem Kurbel, keinem Kurbelarm, und kommst dir so ein bisschen komisch vor. Es kann sogar sein, dass das der Grund war, warum ich bei Lüttich, Bastogne Lüttich, mit dem anderen Rad gefahren bin. Und dann ich weiß gar nicht mehr, wie lange damals der Zeitraum war, der angekündigt war. Aber ich weiß, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es definitiv weniger als 2 Wochen waren. Also ich glaube eher so 9 Tage. Und dann hatte ich meinen Kurbelarm wieder.
Obwohl das in die Staaten ging.
Nee, bitte? Obwohl?
Obwohl das in die Staaten
ging. Nee, das ging jetzt in die Niederlande. Also die machen das jetzt in die Niederlande.
Ich dachte, früher wäre das so.
Ja, früher war das in die Staaten und jetzt geht's nach Holland.
Okay.
Das war ja auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, na okay, mit Niederlande, das geht ja dann ganz zügig und kein Zoll und der ganze Kram. Also das ging super fix. Also ich war wirklich extrem positiv überrascht. Die werden jetzt wahrscheinlich dadurch, dass es Stages nicht mehr gibt oder in dem Betrieb eingestellt hat, wird es möglicherweise länger dauern. Aber andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, also der Großteil des Ganzen ist ja die Versandzeit. Und deswegen wäre das jetzt für mich kein Hinderungsgrund. Ich glaube nicht, dass man da mit langen Zeiten rechnen muss, von Monaten oder so etwas. Werden die aber auf Anfrage, kann ich auch nochmal anfragen, wie lange das im Moment dauert. Es ging jedenfalls super schnell. Ja, und dann hatte ich einen Powermeter auf einmal. Was ich als Nebeneffekt extrem sympathisch finde oder sehr schön finde. Es gibt verschiedene Modelle, also zum Nachrüsten, und ich habe eins, wo man quasi ein AirTag mit eingebaut hat. Also, und das nicht so, dass man, also man würde es nicht wahrnehmen, man sucht es nicht da. Und man kann es auch nicht entfernen, ohne, also du kannst es nicht einfach wegnehmen. Das heißt, wenn man sein Rad mit einem AirTag ausstatten will, ich meine, klar ist das jetzt ein sehr teurer AirTag dann, aber das ist so ein sehr schöner Nebeneffekt, finde ich, dass man ja dann in diesem Apple-Kosmos, wenn man da eh drin ist, dass man sein Rad, wenn es einen Diebstahl geben sollte, was man niemandem wünscht, aber ja, das ist dann dein Rad auch einfacher wiederzufinden, beziehungsweise du kannst es lokalisieren zumindest.
Ja, das ist schon nett.
Genau. Die Version, die ich habe, beinhaltet auch die Möglichkeit, dass der Powermeter selber erkennt, auf welchem Terrain man unterwegs ist, weil das wohl auch einen Unterschied macht in der Messung. Gibt's halt für ja 105 Voltegra Dura Ace. Ich glaube, bei SRAM sind die Powermeter in den Kurbeln so günstig, dass man sagt, braucht man gar keine Konkurrenz zu sein. Deswegen hat man sich im Moment auf die Shimano-Welt so ein bisschen konzentriert. Es ist einseitige Messung, das muss einem klar sein. Es gibt von denen auch Modelle, wo man eine zweiseitige Messung hat, dass da ist das dann an der Kurbel. Die sind dann nochmal deutlich teurer. Also das Modell von mir liegt jetzt bei knapp über 300 Euro, was immer noch eine Stange Geld ist, aber ich glaube, für Powermeter ist das für den Einstieg noch ein völlig normaler Preis. Messung, also ne, die Genauigkeit ist wie bei den meisten in dem Bereich. Ich muss mal kurz husten. Hallo, da bin ich wieder. So 1%. Es werden diese Cycle Matrix, also ne, wann du wo trittst, gemessen. Akku hält lang genug, also ich glaube 800 Stunden geben die an. Also da ist man auch eine Zeit lang versorgt mit diesen normalen, wie heißen die, heißt das Knopfzelle, ja, ne? Diese.
Ja.
Ja, ja, misst die Kadenz noch mit dabei. Gewicht ist zu vernachlässigen. Also es war von der ganzen Experience mit dem Hinschicken, mit dem Zurückbekommen, mit dem Installieren dann, verbinden mit dem Garmin, einmal kalibrieren, das geht auch über eine App, das geht halt auch recht einfach. Alles sehr einfach und jetzt misst es meine Wattzahlen. Das ist im ersten Moment draußen ein bisschen ernüchternd, vor allen Dingen, wenn man denkt, oh, da ist so ein Thunderpool, tritt jetzt hier 500 Watt, dann werde ich ja die 300 auch kriegen und dann sind es dann 200 und man denkt sich, oh, also man überschätzt sich da, glaube ich, schon ab und an mal.
Ja, vor allem, was die Dauer dann betrifft.
Genau, ganz genau. Ich hatte eine Lernkurve, das heißt, ich musste erstmal sehen, okay, die Wattzahl alleine bringt ja gar nichts. Man muss es vielleicht dann doch mal auf 3 Sekunden, auf 10 Sekunden, auf 30 Sekunden, so, wie nennt man das dann, den Durchschnittswert davon nehmen und das dann fortlaufen, dass es einem ein bisschen hilft. Was ich schon mal gemacht habe, also wie gesagt, ich trainiere gerade sehr auf dieses Heathland Gravel hin, weil ich möchte da unbedingt im Zeitlimit ankommen. Deswegen, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Das liegt aber auch daran, dass ich ja erstmal eine Zeit lang raus brauche aus der Stadt, einen richtigen Trainingsplan damit draußen zu verfolgen. Das kann man auf jeden Fall und das werde ich mit dann Sicherheit auch in Zukunft irgendwann machen. Noch bin ich da ein bisschen zu ungeübt und möchte mich da noch mehr dran gewöhnen. Was ich aber konnte zum Beispiel, das ist jetzt das Thema fürs nächste Mal, weil es heute zu spät wird sonst. Ich stehe vor der Wahl, nehme ich diesen Laufradsatz oder nehme ich diesen Laufradsatz? Nehme ich die Reifen oder nehme ich die Reifen für die Veranstaltung? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du jetzt eine festgelegte Strecke und versuchst die so konstant wie möglich zu fahren, im Sinne von, ich fahre die einmal so und einmal so und gucke dann einfach, dass ich mit der Wattzahl gleich bleibe, um ein Ergebnis rauszufinden. Ne? Also um zu gucken. Und das hat wunderbar geklappt. Also ich hatte, glaube ich, auf der einen Runde 125 Watt im Schnitt und auf der anderen 126 Watt im Schnitt, was jetzt nicht sehr viel ist, aber ich habe auch nicht Vollgas gegeben. Und auch die Pulswerte waren einigermaßen gleich. Und so konnte man zumindest vergleichen, wie stellen sich die Reifen an und wie stellen sich die Reifen an. Und
Ergebnis kann ja auch sein, dass es kein großer Unterschied ist.
Ja, war es auch in dem Fall. Was allerdings dann trotzdem interessant war, weil das eine waren relativ weniger profilierte 40 mm Reifen mit einem schweren Laufradsatz. Und das andere waren etwas stärker profilierte Reifen, auch dickere Reifen und schwerere Reifen auf einem Carbon-Laufradsatz. Und das Ergebnis war am Ende, dass beide gleich, also ich hatte 10 Sekunden Unterschied auf eine halbe Stunde. Und das hat mir schon insofern ein bisschen geholfen, dass ich gedacht habe, okay, wenn schlechtes Wetter ist, nehme ich den Carbon-Laufradsatz mit den dicken Reifen profilierter. Und wenn gutes Wetter ist, nehme ich den langsameren Laufradsatz, aber die schnelleren Reifen. Und warum ich nicht den Carbon-Laufradsatz mit den schnelleren Reifen benutzen werde oder wahrscheinlich nicht werde, das werde ich beim nächsten Mal berichten dann. Aber das war jetzt dafür diese Aufgabe oder für das, was ich da gemacht habe, halt auch eine wunderbare Funktion, die ich da, ja, ich konnte immer drauf gucken und denke mir so, okay, 30 Sekunden Durchschnitt ist ungefähr wie bei der letzten Runde hier und das war eine sehr große Hilfe. Und ja, es ist ja, also ich glaube, da die Meinung teilen wir für so Zahlenmenschen oder die ein bisschen auf so Zahlenwerte gucken und Spaß daran haben, ist natürlich auch einfach eine interessante Sache, die man da dran hat.
Ja, es ist halt ein weiterer Sensor.
ja, genau, es ist ein Parameter, den man hinterher sich anschauen kann, der einen interessiert möglicherweise. Es natürlich werden viele sagen, ja, einseitige Messung ist aber auch nur einseitige Messung. Ne? Also ich ist natürlich immer ein Argument, aber der Preis ist einfach nochmal deutlich höher. Es wird wohl auch eine Möglichkeit in Zukunft geben, beidseitig nachzurüsten, ne, dass man jetzt nicht dann direkt eine neue Kurbel nehmen muss. Das finde ich in Nachhaltigkeit auch ganz gut. Aber man muss auch sagen, ich bin schon zweimal jeweils mehrere Monate mit Pedal, also wie nennt man das dann? Wattmessung, pedalgesteuerte, du weißt, was ich meine, gefahren. Und da habe ich festgestellt, dass das Verhältnis links-rechts wirklich sehr, sehr ausgeglichen ist bei mir. Also ich glaube, das war 52-48%. Und das kann man auch einstellen. Man kann also dann sagen, okay, das eine Bein ist ein bisschen stärker als das andere. Und es hat sich bei mir herausgestellt, dass ich das auch immer so, beide Beine immer so in diesem Bereich 2% rauf runter gehen. Wenn ich lange Strecken gefahren, ich habe das damals bei Rad am Ring, hatte ich welche da dran, als ich halt wirklich lange gefahren bin. Und da habe ich auch festgestellt, okay, am Anfang, als ich noch stark gefahren bin, war das rechte Bein etwas stärker, 2%. Später ist das linke Bein etwas stärker geworden, beziehungsweise das rechte hat stärker geschwächelt. Also solange es in diesem 2%-Bereich ist und solange ich immer meine Werte mit meinen vergleiche, kann ich damit ganz gut leben, dass das sich so darstellt.
Ja gut, dann reicht vielleicht so eine einseitige Wattmessung.
Ja,
und vor allem, ich hatte da immer andere Erfahrungen.
Bitte?
Also bei mir gab es da immer ziemlich große Unterschiede zwischen den Beinen.
Okay, nee, das bewegte sich immer so 2%. Und klar, also ne, eine beidseitige ist auch eine schöne Sache, auf jeden Fall. Aber ja, das man kann jetzt dann auch so Sachen wie diesen Power Guide gibt es ja von Garmin, der einem so ein bisschen hilft, so richtig zu pacen und nicht zu überpacen und solche Geschichten. Das habe ich auch schon einmal versucht, da habe ich mich aber noch nicht weit genug mit reingearbeitet. Das sollte auch, werde ich hoffentlich bis zum nächsten, wenn ich übernächsten Mal, kann ich da dann mehr sagen, wenn ich A, mehr da draußen mit gefahren bin mit dem Powermeter dann auch nochmal und wenn ich solche Power Guide Geschichten mal ausprobiert habe. Weil um ehrlich zu sein, so richtig verstanden habe ich, was Garmin mir da sagen will, noch nicht. Und natürlich auch die Stamina-Funktion wird jetzt eindeutig genauer. Also ich hatte bei diesem Stamina vielleicht, weißt du, kannst du es genau beschreiben, sonst versuche ich es.
Es gibt eine Beschreibung für diese ganzen Funktionen und zwar auch direkt von Garmin. Das habe ich nämlich jetzt letztens irgendwo, hoffentlich finde ich das nochmal irgendwie wieder.
Also im Prinzip ist es, ich habe es mal jemandem erklärt, der überhaupt keine Ahnung von der Materie hat, es ist so ein bisschen wie eine Resttankanzeige.
Ja, genau.
Ne? Also du, es wird dir gesagt, so weit kommst du noch, entweder in Zeit oder in Kilometern. Und die war bei mir immer sehr, sehr ungenau. Also ich weiß noch, dass ich bei dem 290er, jetzt 280er, 290er, war ich nach 160 Kilometern, hat er mir gesagt, so, Sie fahren jetzt noch 5 Kilometer. Und ich musste noch 130 fahren. Und dann dachte ich, okay, das wird jetzt schwierig. Aber auch dank gut gefühlt bin ich die ohne Probleme gefahren. Und jetzt ist es so, dass mir ich den Eindruck schon habe, dass es Garmin mit mir aufgrund der Powerzahlen schon ein bisschen zu gut meint. Also, ne, also jetzt wird gesagt, ja, Sie können noch 300 Kilometer fahren. Und ich so, ach, das ist ja nett, das ist ja freundlich von mir. Ja, ja, schöne Sache. So bist du mein Freund, Carmen. Nee, aber wo ich dann manchmal denke, na, okay, das ist jetzt doch ein bisschen zu optimistisch an die Sache rangegangen. Aber es kommt der Realität deutlich näher, als es vorher ohne Powermeter war. Und das ist vielleicht, wenn man diese ganzen Funktionen, die Garmin da anbietet, so wirklich komplett all in nutzen möchte, ist es vielleicht dann doch nochmal so eine Sache, wo man überlegt, ob das vielleicht die Investition wert ist, zu machen.
Ja, gut. Viele, die ein Wattmesser haben, die schwören da ja dann drauf, ne? Und kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Es ist halt, zumindest wenn man irgendwie versucht, strukturiert zu trainieren, dann ist das eigentlich unerlässlich.
Ich habe das jetzt, also ich habe so einen 12-Wochen-Plan, den ich jetzt aufgrund von Urlaub mal acht-Wochen-Plan, den ich aufgrund von Urlaub unterbrechen muss, der also wirklich, ich kann nicht 8 Wochen komplett so durchgehen, aber ich bin jetzt in Woche, ich habe die Woche 6, glaube ich, abgeschlossen und habe das halt angefangen oder bin es auf der Rolle gefahren, einfach weil ich das da 1:1 umsetzen kann auch. Ne? Also da wird dann, wenn da so 30 Sekunden Zeiträume sind, dann habe ich draußen das Problem, dass dann stehe ich an der Ampel, wie soll ich jetzt 30 Sekunden auf einmal mit 500 Watt treten? Also funktioniert einfach für mich in dem Moment nicht. Es würde sich wahrscheinlich anders darstellen, wenn ich irgendwie nur 3, 4, 5 Intervalle fahren muss und hätte hier einen Berg, wo ich hochfahren kann. Dann wäre es was anderes und dann wäre die Wattmessung auch genau das Richtige. Ne? Es kommt so ein bisschen wahrscheinlich auch darauf an, was und wie man macht. Ich werde das in Zukunft mit Sicherheit machen, dass ich irgendwie an Anstiegen oder so dann mal damit versuche, so ein Over-Under zu fahren oder so Geschichten. Auf jeden Fall. Man soll sich auch nicht zum Sklaven des Ganzen machen, aber ich finde es wirklich so, wie du eben gesagt hast, ein Parameter mehr, ein Sensor mehr, den man auswerten und interessant finden kann. Also
ja, genau.
Definitiv. Also, und ist jetzt ein Sensor und ein Wert, den ich interessanter finde als jetzt, keine Ahnung, wir hatten ja schon mal so ein Luftdrucksensor-Messgerät, Messer-Ding am Rad, also da finde ich das deutlich weniger interessant. sag ich mal vorsichtig. Ja, also 4i, ich das jetzt so als erster Eindruck, da wird noch deutlich mehr von mir dann kommen, was zu sagen gibt. Sollen wir noch einen Punkt machen? Sollen wir es ganz kurz erwähnen? Das letzte, weil das finde ich noch interessant, was
ja,
das nächste ist. Also schon mal vorab, beim nächsten Mal werde ich dann nochmal über Reifen sprechen, ne, was ich gerade eben angedeutet habe, Reifen, Laufräder und auch meine Teilnahme am Grind Duro Deutschland. Vielleicht interessiert das ja jemanden, habe ich schon mal teilgenommen, das heißt mal, aber wollen auf jeden Fall noch die Schwalbe Klick. Spricht man das so aus? Klick? Ich weiß es gar nicht. Werde ich übermorgen bei der Eurobike auch.
Klickvalve, ja.
Klickvalve? Ja.
Oder Klickventile?
Klickventile? Ich war Klickpedale, Klickventile. Ich werde mal fragen. Vielleicht war der Vater des Namens das Geräusch, was gemacht wird. Nun ja. Es ist eine Neuerung, die Schwalbe auf den Markt gebracht hat oder jetzt gebracht hat. Vor 2 Tagen, glaube ich, verkündet.
Ja.
Wie soll man das beschreiben? Es ist ein neues Ventil, es soll eine neue Ventiltechnik werden, es soll den Markt komplett auf den Kopf stellen und alles Schlechte, was man sonst an Presta-Ventilen hat, an Schrader-Ventilen, an Sclavoran-Ventilen also oder Autoventile vom Markt fegen.
Genau, also irgendwie hat es mich schon überzeugt, obwohl ich es noch gar nicht ausprobiert habe. Mhm. Aber Vorteil ist beispielsweise, dass der Pumpenkopf von der Pumpe lässt sich halt einfach dran stecken, ohne irgendwie, keine Ahnung, noch so einen Hebel umzuspannen oder wie man das halt sonst so kennt. Und es lässt sich auch einfach wieder demontieren.
Mhm. Jeder, der mit einer Designpumpe an einem Samstag Spätnachmittag an der Autobahnbrücke stand und sich den Ventilkopf rausgeschraubt hat, weiß genau, welches Problem gelöst wird in dem Moment.
Ja, genau. Vor allen Dingen bieten die natürlich auch direkt so ein Umrüstkit an. Mhm. Ne? Also
das Angebot ist sehr niederschwellig. Ne? Also du kriegst so ein Kit für 20 Euro, glaube ich, oder 19 Euro.
Ja, sogar 16, weniger, oder? Irgendwie so 17, 16 Euro.
Sagen wir mal unter 20 Euro und hast dann 2 Ventilkerne. Also die Ventilkerne können aus euren bestehenden Ventilen rausgenommen werden und durch diese Ventilkerne ersetzt werden. Das heißt, also im besten Fall, ich glaube, es gibt sogar für alle Ventilarten und ich glaube, die passen auch dann auf die normalen Aerotan von Schwalbe. Also würde mich wundern, wenn nicht ist, aber das werde ich noch in Erfahrung bringen.
Bestimmt.
Ja. Natürlich auch alle anderen. Also wo ein normaler Ventilkern reinpasst, passt auch das Ventil rein.
Ja.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ich weiß nicht, ob du es weißt, oder muss man zwingend einen neuen Pumpenkopf haben oder kann man einen neuen Pumpenkopf haben?
Das wurde in den FAQs hier beantwortet. Da gab es nämlich die Frage, was ist denn jetzt, wenn ich so einen Klickvalve an meinen Rädern habe und ich muss irgendwo Luft aufpumpen, habe aber nicht die passende Pumpe dabei.
Ja.
Sondern nur so eine klassische für diese normalen Radventile. Und damit kannst du die auch aufpumpen. Das geht wohl noch.
Ich hatte gelesen, irgendwo meine ich die meisten. Aber weißt du, das finde ich so eine Aussage ist, die finde ich.
Ach so. Ja, was jetzt habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, ob das irgendwie so ein bisschen eingeschränkt wurde, aber.
Weil ich hatte schon, also in meiner Gedankenwelt hatte ich mir schon so
ein. Stimmt, das steht so die meisten.
Ah, boah, meine Erinnerung, ey. Das
kann mit den meisten SV- und DV-Pumpen bepumpt werden.
Und so die meisten finde ich dann schon, weil ich habe mir vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Minipumpe besorgt und wenn ich die jetzt deswegen entsorgen müsste, fände ich das sehr schade.
Ja, das ist nämlich der nächste Punkt, also diese ganzen Minipumpen und was man da so alles im Besitz hat, was man halt für unterwegs mitnimmt, ist natürlich dann ein bisschen ein Problem. Wobei selbst dafür gibt es ja so eine Umrüstmöglichkeit. Mhm. Ne? Ja, genau. Nämlich so ein kleiner Aufsatz, der wird einfach reingesteckt und steht dann so ein bisschen raus, so 1 bis 1,5 Zentimeter. So sieht das zumindest aus auf den Fotos.
Mhm.
Und ja, dann hat man quasi jede Pumpe nachgerüstet.
Wenn das so geht, dann würde ich sogar in Kauf nehmen, diesen Pumpenkopf mitzunehmen. Also was in der kleinen Werkzeugtasche mit dabei zu haben. Wenn nicht durch Zufall ausgerechnet die Minipumpe, die ich jetzt vorwiegend nutzen möchte, da eh schon funktioniert. Also das, ich habe so eine Minipumpe, die hat einen Schlauch und dann, also wie so eine Design, so ähnlich, nur nicht mit einem Drehmechanismus, sondern mit einem Klappmechanismus.
Mhm.
Und wenn das funktioniert, das wäre ja fantastisch.
Ja.
Aber ich schaue mich jetzt auch nicht da irgendwie. Was ich mich noch gefragt habe, das habe ich nirgendwo gesehen, wie sieht das mit den CO2-Kartuschen aus?
Ja, selbst da könnte es ja dann dieses Umrüst Teil draufstecken, ne?
Ja, aber ist eine Frage, die werde ich da auf jeden Fall übermorgen noch stellen. Also das.
Ja, aber wie reagiert dieses Clickwalve auf diese extreme Kälte, die dann da aus diesen Kartuschen kommt?
Ja,
aber okay,
ja.
Das werden die ja wahrscheinlich auch mal ausprobiert haben.
Ah, absolut, absolut. Aber ist mir jetzt noch nicht untergekommen, eine Antwort auf die Frage. Also insofern werde ich da, muss ich mir notieren, darf ich nicht vergessen, dass ich die Frage stellen werde, weil ansonsten finde ich das auch wirklich, also wenn das so ist, wie es da versprochen wird, interessantes Ding, werde ich auch definitiv ausprobieren. Also ja, und es gibt auch, ich glaube, SKS ist der erste Anbieter, der eine Pumpe dafür, für dieses, wie heißt es dann? CSV, glaube ich, das CSV-Ventil anbietet. Und auch, ich glaube, entweder von Schwalbe dann oder von SKS gibt es die Möglichkeit, Pumpenköpfe nachzurüsten. Das heißt, du kannst wahrscheinlich, gehe ich davon aus, so einen SKS-Rennkompressor, den ja viele von uns wahrscheinlich zu Hause stehen haben, kann man einfach mit einem neuen Pumpenkopf ausstatten. Die gibt es ja eh sonst auch als Ersatzteil. Und das wäre dann ja noch eine ganz elegante Lösung dafür. Aber wie gesagt, dieses Unterwegsproblem, das sehe ich im Moment noch ein bisschen vage. Also nicht, dass es das ein Problem gäbe, aber ist für mich noch nicht so hundertprozentig durchdrungen.
Ja, ist halt die Frage, wie dieses Nachrüstteil, wie das hält in so einer Minipumpe, ne? Wenn du das da reinsteckst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in diesen Pumpenkopf von einer Ständerpumpe gut hält, wenn man da den Hebel erstmal umgelegt hat, dann wird das ja auch so festgespannt.
Ja.
Da hält das bestimmt super, aber bei so einer Minipumpe, da wird da nichts großartig festgespannt.
Ach, gibt's ja auch. Also es gibt ja entweder bei der Design, wo du es festschraubst, wenn es dann einen Schraubmechanismus gäbe, um das da reinzutun, ist ja auch alles so tutti. Oder bei meiner Pumpe kann ich halt den Hebel umlegen, ne? Dann wird das da gemacht. Aber ich möchte jetzt zu Eurobike auch nicht meine Minipumpe mitnehmen, sonst werde ich hinterher noch von irgendwo des Diebstahls bezichtigt. Das möchte ich vermeiden. Aber vielleicht haben die werden ja genug Anschauungsmaterial da haben, um das zu zeigen, Herr Schwalbe. Also da bin ich ganz optimistisch.
Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck.
Ja, ich werde dir Freitag am späten Nachmittag berichten können. Dann wirst du noch mehr. Ich glaube, Freitag 18 Uhr, da hat ja keiner was vor. Da werde ich dir dann Bescheid geben können.
Ja, sehr schön.
Ja. Alrighty, dann haben wir es dann trotzdem doch heute mit Verspätung geschafft, aber noch einiges abgearbeitet. Ein paar Punkte sind wir euch heute schuldig geblieben. Zum Beispiel möchte ich noch unbedingt wissen von dir, ich schieb's jetzt hier schon mal runter in unserer Liste, wie du non-tubeless ready mental tubeless montiert hast, ist so ein Punkt, wo ich Fragen habe, aber
da habe ich auch Fragen.
Ja. Also das ist kleiner Teaser. Grinduro werdet ihr von berichtet bekommen. Wie gesagt, non-tubeless ready mental montieren. Neue Reifen habe ich bezogen bekommen, möchte da auch die Firma Schwalbe mal ganz groß loben. Die haben mir nämlich sehr geholfen. Die haben mir den Grinduro gerettet sozusagen. Und wir lassen uns nicht allzu viel Zeit. Ich bin bald im Urlaub und die Tour de France läuft ja auch gerade, aber nach dem Urlaub werden wir uns schnellstmöglich melden. Habe ich eine Woche, da habe ich sturmfrei. Vielleicht machen wir es dann.
Ja, klar, gerne.
Irgendwie so. Alles klar. Ich möchte mich ganz bei allen bedanken, die uns hier mal so ein bisschen unterstützen. Wir haben zuletzt auch, das habe ich im Velo Race erzählt, aber vielleicht hört nicht jeder beide Formate, hat uns jemand großzügig Auphonic-Zeit geschenkt. Das ist eigentlich immer das Schönste, weil dafür geben wir sonst regelmäßig Geld aus und wenn wir das nicht müssen, dann ist das schön. Also wenn ihr, das ist dann, wie sagt man, zweckgebunden direkt? Also dann können wir das nicht für Champagner und Schwalbeventile ausgeben. Also
Dosenbier,
Champagner und Dosenbier. Auphonic-Zeit ist immer super und ansonsten freuen wir uns einfach über jeden Kommentar. Vielleicht hilft jemand dem guten Herrn Timmer dabei, wie er seine Points of Interest einfacher in die Garmin-Karte bekommt. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Vielen herzlichen Dank, Herr Timmer. Und
schöne.
Macht es gut. Tschüss.
Jo, ciao.